Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Brennpunkt Orange, möchte ich fast sagen. Und es ist natürlich auch im Feed von Brennpunkt Orange, aber wir sind etwas aufgeregt, denn es ist eine Premiere. In unserem Feed unter Brennpunkt Orange soll zukünftig eine Podcast-Reihe über Royal Union Saint-Gilloise und den belgischen Fußball stattfinden. Wir haben sie nach der Fantribüne genannt und um die Buchstabenabkürzung des Vereins mitzunutzen, mit dem Beisatz Royaler Unfug aus Saint-Gilles. Unfug haben wir natürlich hier relativ wenig, denn wir haben mit Justus einen sehr prominenten Gast, der fest in der Union-Fanszene verankert ist und den ich hier schon mit seinem Engagement beim Fanclub B-Union vorstellen konnte. Wir möchten in diesem Podcast etwa vierteljährlich oder in diesen Episoden über die aktuelle Entwicklung rund um Union sprechen, über die belgische Liga und alles, was so Union-Fans im deutschsprachigen Raum bewegt. Wir haben rund um Royal Union Saint-Gilloise haben wir schon mindestens zwei Podcasts, einen französischsprachigen 1897, einen niederländischen, wie spricht man es aus richtig?
La Bit, also das U, E wird zu einem Ü. Und es gibt also ein französisches Wort. Kennst du ja auch. Es gibt noch einen dritten niederländischsprachigen, einen zweiten niederländischsprachigen, dritten insgesamt Podcast, den wir erwähnen sollten. Das ist die Stammnummer 10. Stammnummer 10 ergibt sich aus der Nummerierung belgischer Fußballvereine. Union ist der 10. Ja, und erstmal danke für die Einladung, lieber Dani. Hier ist Justus.
Wunderbar, Justus, das ist ganz lieb und man merkt schon, bei der Sprache sind meine Kompetenzen nicht, deswegen haben wir gesagt, Mensch, könnte es nicht auch in deutschsprachigen Podcast rund um diesen fantastischen Verein zu geben? Ich durfte Justus schon einmal vorstellen, ich vermute, dass der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin diese Episode noch nicht gehört hat. Justus, kannst du so deinen Werdegang vorstellen, wie hat es dich zu diesem Verein bewegt und warum liebst du die Farben Gelb und Blau?
Haha, das ist eine Fangfrage, oder? Ja, moin, danke, lieber Danny. Ich bin Justus, ich wohne seit 10 Jahren in Brüssel und habe mir in Brüssel einen Fußballverein gesucht und den halt gefunden in der Royal Union Saint-Gilloise. Das war 2015, bin ich nach Brüssel gezogen. 2016 war ich das erste Mal bei einem Heimspiel und nach 2 weiteren Heimspielen habe ich mir dann eine Dauerkarte geholt. Damals war der Verein noch nicht so prominent, das war knapp nicht abgestiegen in die dritte Liga. Die Dauerkarte hat entsprechend auch nur ein Huni gekostet. Das war sehr angenehm. War dann aber zeitgleich die ersten beiden Dauerkartensaison meinerseits nicht im Heimatstadion, sondern König-Baudouin-Stadion. Da sprechen wir sicher später noch ein bisschen drüber, was die Stadien, das Stadionhopping betrifft. Ja, und da habe ich zur Union gefunden. Ich komme ursprünglich aus Hannover, bin roter, entsprechend den Farben blau und gelb auch. Das hat sowohl für mich selber Überzeugungsarbeit gebraucht, so ein bisschen, bis dann auch beim Umfeld. Das ist immer noch so, dass es da Überzeugungsarbeit gibt, mit sehr viel Humor genommen natürlich. Dann, ja, und ich bin, wie gesagt, Vorstand von dem Fanclub B-Union. Seit 2022 im Vorstand. 2021 wurde der Fanclub gegründet von Freunden und Bekannten von mir. Und der Hintergrund, warum wir den Fanclub gegründet haben, war nicht nur aus Jux-und-Dollerei, sondern auch, weil wir Auswärtsfahrten organisieren wollen, weil man in Belgien in der ersten Liga sehr selten frei anreisen kann. Das ist der nicht ganz so schöne Hintergrund, warum wir das dann so früh so ein bisschen gemacht haben mit dem Aufstieg. Gleichzeitig wurde Union mit dem Aufstieg halt super populär in Brüssel, was sicher auch damit zu tun hat, dass Anderlecht ein bisschen unter seinem Niveau nicht nur spielt, sondern auch an Fans fischt, sag ich mal. Und dadurch wurde unser Fanclub ein bisschen ein Anlaufpunkt für Neubrüsseler und Menschen, die sich in Brüssel wohlfühlen mit diesem internationalen, was halt unseren Fanclub ausmacht, weil wir englischsprachig sind und nicht in erster Linie französisch oder niederländischsprachig und halt Menschen aus sehr vielen Ländern vereinen und zu Union bringen und somit Leuten auch helfen, in Brüssel anzukommen. Und der letzte Gedankengang, den ich dazu habe, war noch, dass dadurch dieser Fanclub halt mehr geworden ist als nur ein Auswärtsticketlieferant, obwohl das, also es hat sich sehr, sehr weit entwickelt in sehr kurzer Zeit, was uns sehr viel Spaß gemacht hat und sehr viel Spaß macht.
Und ich finde das halt ein ganz wunderbares Zeichen. Also ihr vereint ja dort tatsächlich im Herzen der Europäischen Union auch letztendlich alle Europäer in diesem Fanclub. Und wenn ich das so richtig verstehe, wächst der sehr, sehr schnell. Und das ist toll, die Entwicklung, oder?
Ja, genau. Also der Wachstum war nochmal stärker im zweiten Jahr, würde ich sagen, wo wir ziemlich schnell von so 100 auf 300 gewachsen sind. Aber im ersten Jahr auf 100 zu kommen, ist ja auch schon eine Aussage. Wir sind jetzt bei 300 bis 400. Man kann noch Mitglied werden. Wir wollen das aber vor der Champions League-Losung, machen wir den Kasten erstmal zu, damit nicht alle Leute bei uns melden, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, in Bayern oder Real oder bei Liverpool auswärts spielen sollten, um Auswärtstickets zu kriegen über uns. Das ist halt nicht der Gedanke für Vereinsfremde, das ist die Ticketbörse zu spielen. Ja. Wir hatten uns überlegt, lieber Danny, dass du vielleicht auch noch dich einmal kurz vorstellen könntest, mit dem Gedanken, dass wir jetzt hier auch eine kleine, na, vielleicht ist es noch keine Ausgründung, aber vielleicht ist es der erste Stein, auf dem der neue Podcast entsteht. Deswegen machen wir jetzt etwas, was für die Brennpunkt Orange-Hörer ein bisschen ungewohnt ist. Lieber Danny, wer bist du?
Ja, also so denken wir das. Wir wollen eben anfangen, mindestens so, dass wir alle Vierteljahre oder wenn eben besondere Ereignisse sind, gemeinsam aufnehmen. Das wird immer Justus und das werde ich als Danny sein. Und vielleicht gewinnen wir den ein oder anderen Deutschsprachigen noch mit dazu. Vielleicht gelingt es uns eben auch mal, in Spieler, in Verantwortlichen hier in die Episode zu bekommen. Voraussetzung ist halt immer die deutsche Sprache. Das liegt nicht an Justus, sondern das liegt an meinen begrenzten Möglichkeiten. Wie bin ich denn nur zu diesem Verein? Das passt ja alles überhaupt nicht, denn diese Farbgeschichte, das ist ja ähnlich wie bei Justus, ist auch bei mir. Also mein Leben ist gezeichnet von Orange, Schwarz und das hat sich auch nie geändert. Das war von Anfang an so. Und mittlerweile, ja, sind das ja dann schon über 40 Jahre. Aber trotzdem passiert da immer mal was und natürlich, das bekommen ja auch die Hörerinnen und Hörer mit, ist Orange-Schwarz manchmal auch eine Herausforderung. Und ich habe einen Nachbarn und mein Nachbarn ist, der ist der netteste Nachbar, den wir so haben kann, aber er hat einen Fehler, er mag ja die Brause in Leipzig. Das hat was mit der Nähe zu tun, das hat was mit Bundesliga-Fußball zu tun. Ich kann das natürlich überhaupt nicht verstehen. Und irgendwann hat der gesagt, weil ich natürlich mit Investoren und argumentiere, was das für einen Fußball bedeutet. Und irgendwann hat der mal gesagt, pass mal auf, dich nehme ich mal mit zu einem Investorenclub. Und da dachte ich, na ja, da lasse ich mich mal drauf ein. Und das war der Januar 2024 und es war das Derby gegen Molenbeek. Ich sagte noch meinem Nachbar, Mensch, das ist ein Derby, das ist ein besonderes Ereignis und da sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, wo man sich hinstellt. Der nahm mich mitten auf die Tribüne ist, ins Zentrum, also dort, wo die Boys stehen und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also dieses Stadion, diese Derby-Atmosphäre, die Ironie mit den Badelatschen, die ganze Atmosphäre und es war sofort um mich geschehen. Also das war mir sofort klar, dass dieser Verein, diese Stimmung, ich habe irgendwo mal gelesen, es riecht nach Bier, es riecht nach Fußball. Also ich fand, es riecht auf der Tribüne sehr viel nach Gras. Und zwar in so einer, also das war irgendwie, das war einfach fantastisch. Und zwar sofort um mich geschehen. Und ich habe dann, und das war aber noch vor Pokalmeisterschaft. Ich weiß, dass ich vermutlich bei dem Kern als einer dieser Erfolgsfans zählen werde. Aber es war einfach, es waren 3-2. Also es war jetzt auch kein überragendes Spiel oder so. Aber es war so das Drumherum und diese Gemeinschaft und das Vorher, Nachher, das hat was Besonderes. Natürlich ist mir klar, dass dieses Stadion auch in Problem ist hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Aber wenn man die Chance hat, diesen Fußball und diese Stimmung in diesem Areal zu erleben, dann sollte man das auf jeden Fall nochmal nutzen. Und das ist wirklich so weit passiert, dass ich mittlerweile auch an einem Buch bin, dass ein Verlag mich angesprochen hat, das mitbekommen hat. Und da auch tief in die Geschichte eingestiegen bin. Und also das ist wirklich so eine, ich weiß es nicht, wie man das so nennt, so eine zweite Liebe. Und Gelb-Blau ist eben in Thüringen auch nicht meine Farbe. Aber dadurch, durch diesen fantastischen Verein ist das meine Farbe geworden. Ich war dann tatsächlich beim Pokalfinale. Und das war eben dann ein anderes Stadion. Und die Geschichte des Stadions hat ja auch nochmal eine gewisse Schwere. Deswegen habe ich mich, ja, auf das Pokalfinale, da wusste ich nicht so richtig, was mich erwartet, weil das eben ein größeres Stadion ist, eine andere Stimmung. Aber der Pokal wurde, das war natürlich dann nochmal was Besonderes, wenn du so einen Pokal historisch gewinnst. Und in der letzten Saison war ich dann beim Cupspiel gegen Ajax Amsterdam und dann auch noch bei einem Punktspiel, was leider verloren wurde. Aber ich verfolge den Verein mittlerweile und musste selbst mein, ich bezahle nicht für Fußball im TV, all das musste ich aufkündigen, weil ich mich verliebt habe in diesen Verein. Und ja, ist ein ganz wunderbarer Verein mit wunderbaren Geschichten. Und ein paar Geschichten wollen wir hier sammeln, besprechen, einordnen. Und freue mich, Justus, dass du gesagt hast, da mache ich sofort mit.
Ja, ich freue mich, dass du die Initiative ergriffen hast zu dem Thema und wir da jetzt auch einem deutschsprachigen Publikum den Verein nochmal anders näher bringen können. Ihr habt das jetzt vielleicht schon gehört. Danny hat super viele Anekdoten schon angerissen, die ihr vielleicht nachhören könnt in den alten Episoden, die wir auch verlinken werden. Ansonsten werden wir der Plan ist, dass wir über die alle nochmal irgendwann sprechen, wenn auch nicht alle in dieser Episode. Ich wollte noch eine Sache erwähnen oder zwei Sachen, die vielleicht relativ wichtig sind. Das eine ist halt, dass es ist ja wahrscheinlich eher ungewöhnlich, dass ein belgischer Verein mit einem Stadion und einem Schnitt von irgendwie 9000 Zuschauern, der jetzt zwar Meister geworden ist, aber eigentlich relativ lokal, also selbst in Brüssel, begrenzt ist in seiner Ausstrahlung und ein Stadtteilverein ist eigentlich, von uns geehrt wird mit einem deutschsprachigen Podcast und dass halt so viele Leute in diese Fanszene rein können, die vielleicht gar nicht so, also zumindest zeitlich nicht so verankert sind in diesem Stadtteil. Und das macht halt das Fansein und den Verein wirklich auch aus, die Royal Union Saint-Gilloise. Der Fanclub B-Union, kann man nochmal vielleicht dazu sagen, ist wirklich ein Fanclub, wo für die meisten Leute der Verein, um den es sich dreht, der Zweitverein ist. So, und das auch ganz klar so gesagt wird, dass ob das jetzt Porto oder Gala oder bei mir 96 ist, so Union ist zeitlich jetzt natürlich die Nummer 1 und vom Erfolg her vielleicht nicht im Vergleich zu Porto, aber bei den anderen beiden zurzeit auch. Aber so es ist, steht allen offen und das wird einem nicht krumm genommen, dass man halt da auch so ein bisschen zweigleisig fährt. Von daher, wenn ihr Interesse an dem Club entwickelt, folgt uns bitte weiter, hört uns weiter und ja, zurzeit werden wir wahrscheinlich nicht alle Champions League-Sachen ausverkaufen. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, Heimspiele im Park Duden sind ein bisschen schwieriger zu besuchen, nicht unmöglich, je nachdem, wo in der Saison man steht. Champions League auswärts, das wird nochmal eine ganz andere Aktion und da ist wirklich jeder auch willkommen.
Du hast schon die Nummer 10 angesprochen und das ist im belgischen Fußball etwas Wichtiges und Besonderes, diese Vereinsnummer. Aber da komme ich auf eine Geschichte des Sommers, die eigentlich gar nichts mit Royal Union zu tun hat, aber mit dem eigentlichen und wahren Derby-Gegner. Ich weiß nicht, ob wahr vielleicht ein bisschen zu hoch ist, aber das ist schon dieses Derby gegen Molenbeek. Kannst du ganz kurz diese Geschichte des Sommers erzählen, dass eigentlich aus der Nummer 47 dann die Nummer 2 wieder werden sollte, richtig mit einem neuen Logo und die Fans tatsächlich bei unserem Derby-Gegner wirklich auf der Zinne waren und gesagt haben, das wollen wir überhaupt nicht, Proteste und große Emotionen.
Ja, also vielleicht ganz kurz zu den Nummern. Das ist halt so eine Durchnummerierung. Und wenn Vereine fusionieren, muss sich halt auch für eine von diesen Nummern entschieden werden. Union ist ein bisschen außergewöhnlich im belgischen Fußball. Das ist halt, dass man, obwohl man fast 50 Jahre lang nicht in der ersten Liga war, sondern zweite, dritte, vierte, vor allen Dingen halt auch dritte und vierte, nicht pleite gegangen ist und sich nicht über eine Fusion hat retten müssen. Wobei das Ende der 90er, Anfang der 2000er auch wirklich knapp wurde oder auch mit, also 2010er der Anfang. So, aber da sind die Fans, haben schon einen gewissen Stolz drauf bei uns. Das ist bei unseren traditionellen Rivalen anders. Das traditionelle Brüsseler Derby war der Hochzeit von Union, also wir reden über die 1910er, 1920, 1930er Jahre, nicht Anderlecht und auch nicht Molenbeek, sondern Dering Brüssel, die halt auch ein Stadtteilverein bei Brüssel auch im Süden gespielt haben. Also Anderlecht ist quasi im Uhrzeigersinn neben Union, dann Dering war früher in Ückel, also im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn quasi der nächstgrößere Verein. Und die waren eine Zeit lang auch richtig erfolgreich, haben dann auch zum Beispiel, da wurden Meister, nachdem wir in der ersten Saison, wo wir dann 90 Jahre lang nicht Meister geworden sind, nach diesen großen Erfolgsjahren. Da gibt es auch ein ein Theaterstück zu, Bossemann und Coppenolle. Das war zu dem Zeitpunkt, also wir reden wieder über die 30er, sogar in Frankreich bekannt und berühmt und ist so ein bisschen Romeo und Julia, aber es geht nicht um Familien, sondern um Fußballvereine, also nicht um Patrizierfamilien, sondern um Fußballfanfamilien und so ein bisschen die Stereotypen von wer damals die typischen Fans waren von den beiden Vereinen. Dering hat leider nicht lange überlegt und ist dann nach 2 Dekaden oder so mit Racing Molenbeek zusammengekommen. Und damals wurde auch nicht die Stammnummer, also nicht die 2 übernommen von Dering, sondern die, ich meine, das ist die 48, 47 von Molenbeek.
47, ne?
47, genau. So, und Dering ist in dem Verein aufgegangen, RWDM, aber der Großteil der Strukturen, der Ort, wo gespielt wurde, im Prinzip war es eine Übernahme und man hat zum Beispiel, also man hat die Meisterschaft mitgenommen, aber halt viele andere Sachen, die Dering damals ausgemacht haben, nicht, lag halt daran, dass an Dering nicht mehr so den Zuspruch hatte. Es war eine sehr bewegende Zeit in der belgischen Geschichte, so nach dem Zweiten Weltkrieg, und da ist halt sowas öfter passiert, nicht nur in Brüssel, nicht nur bei den beiden Vereinen. Ja, RWDM ist irgendwann auch pleite gegangen, Ende Mitte der 2000er Jahre, wurde neu gegründet als Fanverein. Gab dann zwischendurch noch White Star, Brüssel FC, der im selben Stadion gespielt hat, in der zweiten Liga war, aber das wurde nie so angenommen von den Fans. Und diese Neugründung von RWDM, die eigentlich nochmal eine andere Stammnummer hat, nämlich die von einem Verein, den sie übernommen hat, das ist irgendwas Vierstelliges.
5479.
Diese nicht ganz so niedrige Zahl ist die offizielle Stammnummer, aber die 47 findest du trotzdem überall im Molenbeek zurzeit. Dieser fangegründete Verein hatte relativ viel Erfolg, hatte auch größeren Zuschauerzuspruch als Union, bevor wir in die erste Liga aufgestiegen sind, was ja jetzt auch keine 5 Jahre her ist. Und entsprechend, nee, es ist genau 5 Jahre her, genau. Und entsprechend sind Investoren auf ihn aufmerksam geworden, auf den Verein, und ein gewisser John Textor, US-Millionär oder vielleicht sogar Milliardär, ich glaube Millionär, hat es als Investment übernommen und in seine Multi-Club-Ownership eingeordnet. Er, unter anderem ist er auch bei Lyon, hat Anteile bei Crystal Palace und Botafogo in Brasilien. Zurzeit in den Nachrichten ist er halt, weil sie es nicht geschafft haben, das Besitzen von Lyon und das Besitzen von Crystal Palace so zu trennen, dass beide Vereine in der Europa League starten dürfen. Crystal Palace muss jetzt also in der Conference League dran. Ja, entsprechend, also ihr merkt schon, viele Leute haben eher Negatives zu sagen über den Herrn Textor. Das sind nicht nur die Leute in London und Paris, sondern auch die Leute, einige Fans im Westen Brüssels. Ja, Molenbeek wird halt in seinem Projekt oft dafür benutzt, irgendwie Leute zu parken, Transfersperren zu umgehen und so weiter. Und er denkt halt, es wirkt so, als würde er denken, dass quasi dann nebenbei Molenbeek auch aufsteigen kann. Molenbeek war in der ersten Liga, das war die Saison, wo du auch dabei warst, und ist aber sang- und klanglos abgestiegen und hat letzte Saison den Aufstieg auch auf eine ziemlich dramatische Weise verpasst. Man kann auch sagen, dilettantisch. Ja, im Zuge dessen, dass wir vermuten, dass er den Verein verkaufen möchte, und das ist ihm jetzt auch gelungen. Letzte Woche gab es da Nachrichten zu. Und er hat sich überlegt, dass Molenbeek als Marke problematisch ist, weil es halt als Stadtteil dafür bekannt ist, dass da viele Leute aus islamischen Ländern, aus Ländern mit islamischen Bevölkerung kommen. Marokkaner in erster Linie, aber natürlich auch irgendwie Türken und andere arabische Menschen. Und was ja im Zusammenhang mit den Bataclan-Attentaten in Paris und aber auch den Attentaten in Brüssel vor knapp 10 Jahren in den Schlagzeilen war. Und im Prinzip hat sich das Image aus der Sicht von Herrn Textor von dem Stadtteil Molenbeek nicht wirklich verbessert. Deswegen hat er sich überlegt, dass er gerne die Identität des Clubes ändern würde und hat sich überlegt, können wir das am besten machen? Und ist dann zurückgegangen auf Dering Brüssel mit dem Gedanken, Dering ist ein schöner internationaler Name. Die Fans werden da schon nicht so viel dagegen haben, weil es ja noch älter ist, als das, was RWDM ausmacht. Und hat sich dann von einer Agentur in Amerika eine schönes neue Identität zusammenlegen lassen mit Logos und allem Pipapo. Ja, und das kam bei den Fans super schlecht an. Und entsprechend waren die Proteste groß. Es war auch so, dass zum Beispiel die Kommune Molenbeek, die Brüsseler Stadtteile sind ein bisschen haben ein bisschen mehr politische Macht als ein Bezirk in der deutschen, im deutschen Stadtstaat. So, also Brüssel ist so gesehen quasi auch ein Bundesland, ist aus verschiedenen Städten quasi, Stadtteil, die halt eigenständige Städte sind, besteht. Molenbeek ist so eine davon. Und in deren Stadtrat gab es dann auch Überlegungen, dass man sich den Vertrag, den man da, also da die Stadt, das Stadion besitzt, den Vertrag gut anguckt. Und in dem Vertrag stand drin, dass nur, also dass Vereine da spielen müssen, dürfen, wenn sie auch Molenbeek in ein gutes Licht setzen. Und dieser Name ist natürlich das Gegenteil davon. Deswegen stand auch im Raum, dass sie nicht mehr in dem Stadion spielen würden. Man merkt, das war alles nicht ganz so gut überlegt und halt vielleicht so ein bisschen so eine amerikanischen Can-Do-Attitüde auch. Und da hat er sich nach viel Protest die Fans zerbeugt. Und der RWDM wird als RWDM weiter bestehen. Es wird RWDM Brüssel heißen und aber auch die Stammnummer von Daring behalten und nicht mehr die Hohe von dem Verein, von diesem Fusionsverein, dessen Name mir nicht einfällt, Stormbeek, glaube ich. Ja, das war so ein bisschen die Story, die uns sehr unterhalten hat diesen Sommer. Aus Brüsseler Sicht, also aus Union-Sicht natürlich ziemlich, konnte man das ziemlich zurücklehnend und entspannt lächeln sich angucken. Es tut einem natürlich irgendwo leid, weil diese Derby-Tradition, also gegen Anderlecht spielen wir auch Derbys, aber Molenbeek ist schon der Verein, der diese Tradition mit Daring auch übernommen hat. Also es ist nicht so, dass Daring da ohne irgendwas zu hinterlassen aufgegangen ist, sondern das wurde schon mitgenommen. Und sehr lange war das auch das Derby, das viel öfter gespielt wurde von Union. Und es hat den Beinamen Swansea-Derby. Swansea ist der Brüsseler Humor. Das ist, da werden wir wieder und wieder drauf zurückkommen. Es ist so ein eigenartiger Stadthumor, der aber sehr jovial ist, würde ich sagen. Und so ein bisschen verschroben, aber vor allen Dingen halt auch so ein bisschen, ja, schwer zu fassen.
Auf jeden Fall spielt RWDM in der zweiten belgischen Liga. Das heißt, es kann außerhalb des Pokals dieses Derby nicht geben. Und grundsätzlich glaube ich, dass sich alle über so ein Derby freuen würden. Aber es ist so ein bisschen besetzt, weil es das letzte Mal dann eben doch so ein paar Vorkommnisse am Rand gegeben hat, ne?
Ja, also das eine Ding, es gibt zwei Richtungen eigentlich, in die man da gucken kann. Das eine war, dass wir, als RWDM die eine Saison in der ersten Liga war, nicht auswärts gefahren sind, weil die Spielansetzung viel zu früh war und halt diese Kombibus-Regelung, über die wir auch noch wiederholt reden werden sicher, also dass die gesagt, dass man nur mit einem Bus von dem einen Stadion zum anderen fahren kann. Das heißt, Leute aus ganz Brüssel hätten halt zu einem Parkplatz pilgern müssen, der relativ weit weg ist, noch jenseits des Stadions von Union, im Feierabendverkehr in Brüssel, der vielleicht mit dem Stuttgarts vergleichbar ist. So, also wenn ihr irgendwie aus Hannover oder Hamburg oder Berlin kommt, das ist alles nichts, vielleicht zu Brüssel. Und nicht nichts, aber wenig. So, und dann halt in diesem Feierabendverkehr in den Bus wieder zurück. Das heißt, man hätte sich da irgendwann für das Spiel, ich glaube, das war der Anpfiff war um 18.45 Uhr oder so, hätte da irgendwie um 4:30 losgemusst. Ne? Also das heißt, jetzt irgendwie um 2, 2.30 Uhr von der Arbeit gehen müssen. Und also völlig fanfeindlich und unrealistisch. Und entsprechend sind wir nicht hingefahren. Die RWDM-Fans waren dann aber bei uns. Es war dann das Spiel, das du gesehen hast, obwohl sie ähnliche Auflagen hatten. Aber also ist das manchmal, dass die Mitseite, die mitprotestiert, den Protest nicht ganz so durchhält. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass die Fankultur bei Union ist halt sehr offen, gezielt antifaschistisch. Also es gibt antifaschistische Fangruppen, die im Stadion auch visuell sicher die Überhand haben. So, es gibt auch unpolitische Menschen. Gerade bei den Ultras ist so eine gewisse Unpolitikheit auch wichtig, die aber nicht ausschlägt, wie in Deutschland oft, in, ich sag mal, menschenfeindliche Ideen. So, oder die irgendwie, also das unpolitisch heißt dann wirklich in dem Zusammenhang unpolitisch, würde ich sagen. Also zumindest von dem, wie man es mitkriegt. Und das ist im belgischen Fußball ein bisschen eine Ausnahme. Es gibt nicht viele Fangruppen, die so gezielt, ich sag mal, eher links sind so. Also wie gesagt, wir haben jetzt bei uns bei B-Union auch Leute, die demokratisch konservativ sind, also irgendwie der CDU oder CDU-Schwesterparteien zuzuordnen sind. So, also ich will jetzt hier dieses, dass wir offen sind und dass jeder willkommen ist. Erstmal, der auch andere Leute willkommen heißt, bezieht sich darauf auch, würde ich sagen. Aber man darf halt dann gleichzeitig sich nicht provoziert fühlen davon, wenn antifaschistische Symbole oder Gesänge ankommen. So, und das ist in Belgien was Besonderes. Molenbeek ist eher ein Verein, der so ein bisschen Oldschool-Hooliganism hat. Und das ist dann in Belgien, ähnlich wie das in Deutschland irgendwie Ende der 80er und Anfang der 90er war, in Westdeutschland und in Ostdeutschland, das ist ja vielleicht zum Teil immer noch so. Halt auch mit einer gewissen Politisierung, die dem entgegensteht, wofür Union meint zu stehen, irgendwie gesehen werden kann. Und dieses, wobei es gar nicht so sehr um das Politische an dem Punkt geht. Es ist natürlich ein bisschen ironisch auch, weil Molenbeek an sich ist ja super Multikulti. Das Ding ist aber, dass die Fans von Molenbeek gar nicht so sehr aus Molenbeek selber kommen, sondern irgendwie aus Familien kommen, die in Molenbeek früher waren und dann halt in den 70ern, 80ern, 90ern Brüssel verlassen haben und jetzt im Umland wohnen. Das ist bei Anderlecht übrigens, also auch bei Anderlecht sind der Großteil der Fans im flämischsprachigen Umland zu finden. Ja, und von den politischen ab war es aber so, dass Molenbeek halt auch Lust auf, im Deutschen würde man sagen, so ein bisschen Event-Fantum hat, im Sinne von sich prügeln und Gewalt ein bisschen ausleben lassen. Ja, und da gab es dann nach dem Derby bei uns auch einen, nee, oder das davor oder danach, ich weiß gar nicht mehr, wie das zeitlich war, gab es einen Überfall quasi auf Leute, die in einer bekannteren Szene-Kneipe von Union-Fans waren und die überfallen haben. Ich sage überfallen, ein bisschen in Anführungsstrichen. Letztendlich ist halt nichts Schlimmeres passiert, als dass Stühle geschmissen wurden. Also, wer sich ein bisschen mit dem Thema Fangewalt auseinandersetzt, weiß, dass es auch viel schlimmer werden kann. Die Polizei war relativ schnell da. Aber ja, also das war damals das, was passiert ist. Und sie sind da so ein bisschen es wurde sich gewehrt, aber im Prinzip läuft man somit halt so ein bisschen ins Offene bei uns. Ja, ins Offene. Also, es ist halt so, dass Union-Fans halt war halt in den 80er war Union super unwichtig, deswegen hat sich dieser Hooliganismus nie bei uns gefunden oder irgendwie Wurzeln schlagen können. Und entsprechend, genau, ins Leere sind die Leute gelaufen, das wollte ich sagen. So, das hatten wir auch einmal, als wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres bei Twente Elmsrode gespielt haben, hatten wir auch irgendwelche Spotter von einem holländischen Verein, einem niederländischen Verein, der gefragt hat, ob wir nicht Lust haben, mich mit denen auf dem Rastplatz zu treffen, auf dem nächsten, als wir gerade irgendwo bei der Tankstelle waren. Und ja, also sowohl unser Fanclub als auch eigentlich alle Union-Fans, von denen ich weiß, machen sowas halt nicht mit. Naja, es ist eine andere Fankultur, aber man ist dann in einem Umfeld in Belgien, wo man damit eher alleine ist. Also nicht völlig alleine, aber wo das nicht die Norm ist auf jeden Fall.
Ja, so viel vielleicht rund um Molenbeek und so ein bisschen die Fankultur. Wir werden darüber häufiger reden, aber wir hatten uns einen festen Plan gemacht. Ich zerstöre dir natürlich gleich, weil natürlich, wenn du redest, kommen so viele Punkte, denn im Sommer ist eine ganze Menge passiert. Die belgische Liga, wer das ein wenig googelt und sich den Modus ein bisschen näher führt, der wird häufig Überschriften lesen, die komplizierteste Liga Europas. Ob das so ist, auf jeden Fall ist der Modus schon speziell und man muss sich ein wenig damit beschäftigen, um zu wissen, was dann spätestens dann ab Frühjahr alles so passiert. Aber jetzt ist eine Strukturreform beschlossen. Ich glaube, es war im Februar, wo gesagt wurde, es gibt diese Playoffs nicht mehr. Wir kommen zurück, löschen die Playoffs. Es gibt die klassische Ligaphase und dann den entsprechenden Meister. Aber das ist im Sommer so ein bisschen ins Wanken geraten. So habe ich zumindest das Gefühl, es gibt da wohl mehrere Gutachten. Und das hat so ein bisschen was mit der zweiten Liga zu tun, wo vier Nachwuchsteams, also vier zweite Mannschaften fest etabliert werden sollen, was eben dazu führt, dass manche dann gar nicht, egal wie die sportliche Leistung ist, gar nicht absteigen. Und das sorgt für großen Protest und wohl auch einige juristische Auseinandersetzungen. Wie ist der aktuelle Stand? Was können wir den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Grundsätzlich ist beschlossen, dass die Ligareform kommen soll und dass es die letzte Saison ist, die wir erleben mit Playoffs, richtig?
Das ist richtig. Ich denke auch, dass sich das nicht ändern wird, aber das müssen wir einmal aufdröseln, was beschlossen ist und welche Aspekte problematisch sind und was der realistische Weg aus ist. Wobei man vielleicht auch gleich dazu sagen muss, Belgien ist immer kompliziert und es gibt immer unerwartete Wendungen. Es ist sehr spannend, hier zu wohnen und zu leben und sich damit auseinanderzusetzen. Und das macht auch vor der Fußballstruktur keinen Halt. Also wir haben jetzt, umreiße ich einmal die Liga, wie sie jetzt diese Saison noch ist, dann wie was geändert werden soll und was ich denke, was sich ändern wird und was sich vielleicht nicht ändert.
Dann haben wir die 2 Stunden geschafft.
Genau. Nein, ich werde sehr, sehr versuchen, sehr schnell zu umreißen. Aber vielleicht ist es historisch im Sinne von, dass niemand mehr die belgische Ligareform erklären muss hier nach, weil das die letzte Saison ist, wo das der Fall ist. Also wir haben jetzt 16 Mannschaften, die eine Vollrunde, also Hin- und Rückspiel gegeneinander spielen. Also dann hat man 15 Spiele mal 2, 30 Spiele gemacht. Danach geht man in verschiedene Gruppen, je nach der Platzierung, wo man war. Die Top 6 spielt Playoffs. Die nächsten, ich weiß gar nicht mehr, die unteren 4 spielen Playdowns. Das heißt, 10 sind weg, sind dann noch 6 da. Das heißt, die mittleren 6 spielen auch eine Playoff-Runde, wo der Erste noch gegen den Vorletzten oder also gegen den Vorletzten der oberen Playoff-Runde spielt, um den letzten Europa-League-Startplatz. Das heißt, für die meisten Vereine und die meisten Fans ist diese Playoff-Runde des zweiten Levels super unwichtig. Playdown ist klar, das ist spannend, aber geht aber halt auch sehr problematisch, weil Vereine, die halt eine sehr schlechte Saison gespielt haben, trotzdem noch quasi das da schaffen können, nicht aufzusteigen. Und dann die oberen Playoffs, die den Meister ausspielen, das spielen halt auch wieder eine normale Hauptrunde, also dann 10 Spiele gegen alle Mannschaften zweimal. Wer da rein, also bevor man die Runde anfängt, werden die bei den ersten beiden Playoffs, bei den Playdowns nicht, die Punkte halbiert. Das heißt, ein Punkt in der Hauptsaison ist eigentlich nur 1,5 Punkte bis zum Playoffs-Wert. Oder man kann es auch so rechnen, dass die Playoff-Wertung doppelt ist. Ja, das ist so ein bisschen wie es zurzeit läuft. Es soll an der Stelle geändert werden zu einer Ligenform, die der Bundesliga entspricht. 18 Mannschaften, alle spielen zweimal gegeneinander. Nichts wird halbiert, nichts wird irgendwie gerechnet. Also nichts wird irgendwie kompliziert gerechnet, immer nur plus 3 oder plus 1 oder halt plus 0 und dann Torverhältnis. Und wer am Ende oben steht, ist Meister und wer da am Ende irgendwie Zweiter ist, spielt CL-Quali und so weiter und so fort. Das ist die Reform für die erste Liga. Für die zweite Liga dass diese Reform durchkam, war relativ knapp. Deswegen wurde ein Verein, dessen Zweitmannschaft wahrscheinlich abgestiegen wäre, damit bestochen, dass, wenn sie das so machen, halt 4 Amateur, also Zweitvertretungen in der zweiten Liga spielen und die unabhängig von dem Ergebnis nur absteigen, wenn sie auf dem Absteigeplatz sind und eine Zweitvertretung in der dritten Liga, ich glaube, in den Top 2 ist. Also ist halt relativ unwahrscheinlich, dass das beides eintritt. Und dann sind die bestehenden Zweitmannschaften halt relativ safe. Nee, genau. Und wenn eine Zweitmannschaft in der dritten Liga gewinnt, aber die Zweitmannschaften in der zweiten Liga weiter oben stehen, spielen halt mehr Mannschaften in der zweiten Liga, die Zweitvertretungen sind, bis zu einem Minimum von 4. Und mehrere Vereine, darunter auch Union, haben dagegen Protest eingelegt und wollen dagegen klagen. Und es ist, wenn man den bekannteren flämischen, belgischen, ich höre eher flämische als französischsprachige Nachrichten in Belgien, muss ich dazu sagen, vielleicht bin da auch ein bisschen dann nicht ganz, also habe wahrscheinlich nicht das ausgeglichenste Meinungsbild, aber das sollte jetzt schon an der Stelle kein Problem sein. Die Leute, von denen ich das gehört habe, sind der Meinung, dass das Paket nicht völlig neu aufgeschnürt wird, sondern dass wahrscheinlich es jetzt nur noch darum geht, dass halt diese Absteigeregelung für die Zweitvertretung gekippt wird und wahrscheinlich wird die Reform trotzdem kommen. Was ja auch dumm wäre, wenn es nicht so wäre, weil dann ja jetzt sich alle darauf eingestellt haben, dass nächste Saison, also das Ende der jetzt laufenden Saison, die jetzt gerade angefangen hat, keine Mannschaften absteigen können aus der ersten Liga. Also der letzte spielt dann gegen, ich glaube, den dritten Zweitligisten ein Play-Off-Play-Down-Relegation-Spiel. Das heißt, es gibt jetzt die Chance abzusteigen, ist diese Saison so klein wie nie aus der belgischen Liga, weil halt um 2 Mannschaften aufgestockt werden soll. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Ich denke, wir werden in einem Vierteljahr mehr wissen und dann auch da mehr zu sagen können. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Hast du das auch so mitgekriegt? Habe ich das gut dargestellt?
Das trifft es genauso auf den Punkt, was ich zumindest in Deutschland, und das ist ja immer mit etwas Abstand, so mitbekommen habe, wie die Situation ist. Vielleicht nochmal so die allgemeine Stimmungslage. Also sagen wir mal so, ich bin dieser Sportler, ich verstehe diese verschiedenen Modi, die es europaweit gibt, nicht, außer dass man halt versucht, jemand, der so viel Finanzen hat, durch die Champions League irgendwie einzubremsen mit so einem Modus, um irgendwie die Spannung zu erzeugen, die dann letztendlich nicht da ist. Wir haben das ja mit den Meisterschaften, die immer gleich sind, ob Österreich, Deutschland, viele Jahre so gehabt und das ist ja das Problem eigentlich ein anderes, ne, mit der ungleichen finanziellen Verteilung. So, aber man muss halt sagen schon, dass du dann halt mit diesem, also das ist ja durchs Fernsehen, sind diese Reformen gekommen, es gibt dann, da gibt, engagierst du jemand und der schreibt dir diese Modi und stellt die vor in den Ligen etc. etc. Und tatsächlich führt das natürlich dann schon, das kann man nicht wegdiskutieren, zu mehr Spannung in so einer Runde. Das ist schon so. Und das hat ja auch Union gemerkt, dass man im Prinzip sich die Situation dann in dieser Phase geändert hat, obwohl man da schon Erster war und dann ist sich das dann nicht ausgegangen und andersrum ist es sich eben ausgegangen im vergangenen Jahr durch eine tolle Schlussrunde. So, also ich bin vom Gefühl immer so der Traditionalist und sage eigentlich, eine Meisterschaft hat eben diese 30 Spieltage und danach steht derjenige, der die meisten Punkte hat, einfach fest. Punkt. Ich nehme an, dass du das etwas anders sehen wirst.
Sehr geschickt. Als ich in Belgien ankam, war ich auch sehr dem positiv gestimmt, wie es in Deutschland ist, und eher negativ gestimmt, wie es in Belgien ist, und fand es eher nicht ernstzunehmend und dachte vor allen Dingen auch, dass der Hintergrund genau der ist, wie du ihn jetzt beschrieben hast, der sicher auch mit reinspielt, dass es halt darum geht, Spannung zu erzeugen in Ligen, wo halt ein, zwei Vereine viel zu viel Geld haben und viel zu viel Erfolg haben. Die Begründung, es gibt dazu einen Podcast auf Niederländisch, den ich im letzten Jahr rauskam, den wir verlinken werden, denke ich, für die Niederländischsprachigen oder die es werden wollen unter euch Hörenden. So, aber vielleicht kann man ja auch irgendwie transkribieren und dann übersetzen lassen oder so, wenn man sich da
findet. Ja, bald soll es ja die Möglichkeit bei Spotify zumindest geben, dass direkt die KI dahinter geschalten ist, dass man hören kann. Bis jetzt funktioniert es ja noch nicht.
Genau, aber ich meine, wir sind zukunftsgerichtet, vielleicht in einem Jahr oder so. Und also wenn ihr das unbedingt wolltet, könnte man das auch jetzt schon machen. Dieser Podcast war sehr interessant, weil er die Agentur, die sich das ausgedacht hat in Belgien, den Chef der Agentur befragt, einen Niederländer. Und laut ihm waren die Vorgaben gar nicht so sehr zu gucken, dass Anderlecht oder Club Brügge nicht so weit oben sind. Oder dass halt die Spannung bis zum Schluss, na doch, dass die Spannung bis zum Schluss da ist, das war auf jeden Fall mit ein Ziel. Das andere war, dass die Vereine in Europa besser spielen sollen. Und der Gedanke dabei ist, dass Spiele gegen den irgendwie 15. oder 14. oder 16. in Belgien sind halt nicht so die Herausforderung wie Spiele gegen den 6. Besten in Belgien. Und wenn man dann nochmal mehr Spiele auf einem höheren Niveau hat, werden die Spieler auch besser. Und dadurch werden die Ergebnisse in Europa auch besser. Und wenn man, also das Korrelation heißt keine Kausalität, kann natürlich sein, dass das jetzt Zufall ist, dass es so ist, aber in Europa spielt Belgien über den Schnitt gesehen, jetzt dieses Jahr ist die Quali so ein bisschen schwierig, aber vor 2 Wochen sind sowohl Charleroi als auch Anderlecht aus CL und EL Quali geflogen, also Anderlecht spielt jetzt nochmal CL im Sinne von Conference League. So, davon ab ist aber, wenn man sich es auf dem Papier anguckt, wird Belgien stärker, werden die belgischen Vereine stärker, spielen besser in Europa und vielleicht lag das auch daran. Man muss dann vielleicht auch noch dazu sagen, dass Belgien zwar eines der ersten Länder war, die diese Art Ligenreform durchgeführt hat, ist jetzt aber, ich glaube, Österreich macht was Ähnliches, die Schweiz macht was Ähnliches, Griechenland macht was Ähnliches. Ich glaube, in Dänemark sind sie auch am Überlegen, sowas zu machen. Das Modell hat dann auch ein bisschen Schule gemacht und ist dann, also tut mir leid für dich als Traditionalisten, Danny, so hat sich halt auch ein bisschen verbreitet, auch wenn es in Belgien wahrscheinlich nochmal eine Prise komplizierter war, als es hätte sein müssen. Ich persönlich kann mit dem allen ganz gut leben. Ich persönlich finde es unter aller Sau, dass halt diese 4 zweiten Mannschaften nicht absteigen können. Das ist sehr unsportlich und genau das Gegenteil von dem, wie es sein sollte. Eigentlich dürften die gar nicht in der zweiten Liga spielen. Genauso wie sie in Deutschland nicht in der dritten Liga spielen sollten. Ist meine Position dazu.
Genau, weil du dann im Prinzip den sportlichen Gedanken komplett rausnimmst. Alles andere, glaube ich, ist schlüssig in dem Argument, dass man dann eben in Europa besser aufgestellt ist. Dem kann man kaum was entgegensetzen, weil das einfach schlüssig und logisch ist. Soweit zur Ligastruktur. Da wird es noch ein bisschen was passieren, aber ich denke, die grundsätzliche Tendenz ist klar. Die Mehrheit hat dort eben entsprechend eine neue Struktur, also eine einfache, würde ich sagen, Struktur benannt. Ob dann das Ende ist oder ob man dann wieder zum Schluss kommt, das wird man sehen. Das ist ein ständiger Wechsel. Aber wir kommen wieder noch nicht zum Thema, weil wir natürlich das Fernsehen angesprochen haben mit dieser Ligastruktur. Und das spielte jetzt im Sommer auch wieder eine Rolle, denn DAZN hat die Rechte an der Liga gekauft und das war, glaube ich, Anfang des Jahres. Und es ist so traditionell, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in Belgien eben natürlich im lokalen Fernsehen du die Spiele angucken konntest. Und jetzt war es so, dass rund um den Supercup und den ersten Spieltag klar wurde, es gibt keine Einigung mit lokalen Anbietern des linearen Fernsehens und deswegen muss man das in der DAZN-App ansehen mit allen Konsequenzen. Also gibt es ja kein Paket allein für die belgische Liga, sondern es gibt ja nur Pakete, wo man alles sehen kann. Und das sorgt doch für erheblichen Unmut.
Drei Korrektionen. DAZN hat schon länger die Rechte, hatte sich aber vorher immer geeinigt mit den Sendern in Belgien. Wenn du Lokalfernsehen in Belgien sagst, das sind halt die jeweils die Hälfte des Landes, ne? Also flämischsprachig und französischsprachig, also nicht lokaler als das. Und es gab nicht so oft die letzten Jahre ganze Spiele zu sehen, aber doch zumindest Highlights und einzelne Spiele. Also ich glaube, in Deutschland vor 20, 30 Jahren war das mal so. Mittlerweile, es geht aber weniger darum, dass du gar keine Spiele mehr sehen kannst, was ärgerlich ist, sondern dass du halt auch gar keine Zusammenfassung mehr kriegst, dass du so, es gab einen super coolen Talk im flämischen Fernsehen, der jetzt eingestellt wurde, wo es halt auch immer, also aus finanziellen Gründen vor allen Dingen eingestellt wurde, bevor wir das so wussten. Ja, nicht, also wurde schon eingestellt, bevor klar war, dass keine Zusammenfassung Free TV sein würden, aber die Zusammenfassung war noch Teil von dieser Sendung. Und ja, der Unmut ist sehr groß bei vielen Menschen in Belgien. Ich persönlich habe halt, streame halt das belgische Fernsehen und habe halt kein Fernseh-Pay-TV-Programm noch. Das heißt, ich hatte das sowieso schon die ganze Zeit bei DAZN. Und DAZN hat einen Sender namens 11 Sports übernommen. Und da waren auch die Rechte für alle Spiele der belgischen Liga schon dabei. Das heißt, wenn man halt Kabelkunde ist in Belgien und halt da, ich glaube, Play Sport 1 oder Play Sport 2 heißen die Sender im Flämischen. Ich weiß nicht, wie sie im Französischsprachigen heißen. Konnte man ab und zu Spiele sehen und das ist halt jetzt weg. Und da sind viele Leute, die das halt, also die halt an das Kabelfernsehen gewöhnt sind, sehr ungehalten mit. Es ist so ein bisschen die Situation, wie als DAZN in den deutschen Markt kam und Premiere halt nicht mehr alle Spiele gezeigt hat. So mit dem Unterschied halt, dass Premiere jetzt gar keine mehr zeigt oder Sky. Also die heißen nicht Premiere oder Sky, aber das wären halt die Äquivalente in Belgien. Ja, ich persönlich sehe diese Monopolisierung von Sportrechten sehr kritisch. Gleichzeitig bin ich auch viel unterwegs und möchte halt trotzdem belgischen Fußball gucken können. Entschuldigung. Deswegen habe ich halt schon lange ein DAZN-Abo, weil das das beste Angebot war. Es tut mir sehr leid für die Äquivalente der Sportschau und die Äquivalente halt. Es ist so ein bisschen wie der Doppelpass, aber in gut. Also ja, Extra Time hieß das. Also da bin ich wirklich traurig über, dass es nicht mehr gibt. Aber die Entscheidung war auch so ein bisschen unabhängig davon. So ist das halt leider. Und ich meine, man merkt das ja in Deutschland auch damit, dass die Rechte ja relativ viel Geld einbringen, wenn auch nicht genug Geld aus Sicht der Vereine. Und dann aber die Rechtehalter mit den Rechten gar kein Geld verdienen. So, sondern also da ist so ein bisschen dieser Disconnect, denke ich. Dass halt dieser Markt eigentlich gesättigt ist für nicht britischen Fußball, sage ich mal.
Ja, aber es gab halt die Möglichkeit auch im letzten Jahr, du konntest halt Spiele einzeln kaufen und solche Sachen. All das ist jetzt nicht mehr. Also gab es ja Sport Digital oder wie das hieß. All das ist jetzt nicht mehr. Und da habe ich eben auch viele Kritiken gelesen, dass man halt sagt, okay, du hast jetzt da einen Kanal mit vielen Spielen, die dich überhaupt nicht interessieren, wenn dich wirklich nur die belgische Liga und potenziell deinen Verein interessiert und du eben mal bei Auswärtsspielen nicht kannst. Und da hätte man schon sicherlich auch Angebote machen können. Das wollte man offensichtlich nicht, sondern wollte, dass die Leute diese App und dann im Prinzip da auch diese Mitgliedschaft sich organisieren. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass selbst diejenigen, die App-affin sind und auch sagen, okay, ich völlig klar, dass ich da bezahlen muss und so, dass die eben auch unzufrieden sind mit der aktuellen Situation.
Ja, und also für die Leute, die das gewohnt sind, dass sie es halt auf dem Fernseher gucken können und die mit Chromecast nicht so klarkommen und dann auch nicht wissen, wie sie da so vom Handy oder vom Tablet auf den Fernseher kriegen, dass das unschöne Begleiterscheinungen sind, dem bin ich mir bewusst. Ich denke, die Krux der ganzen Geschichte ist halt diese zunehmende Kommerzialisierung und dieser zunehmende finanzielle Druck auf der Stelle und wo, also da kann man, wenn wir darüber jetzt anfangen zu reden, werden wir, glaube ich, weit über alle geplanten Zeiten kommen, deswegen lassen wir das heute mal. Aber es ist eine Veränderung, es ist keine gute, keine positive Veränderung für mich persönlich. Es ist halt nicht so schlimm, weil ich halt nicht in diesem Kabelfernsehen so drin bin. So, deswegen, ich sehe das als eine sehr unschöne Begleiterscheinung. Für mich ist es aber in erster Linie eine Begleiterscheinung und halt nichts, kein Hindernis persönlich so. Es wäre natürlich besser, aus meiner Sicht, aus Kundensicht, wenn man Spiele einzeln kaufen könnte. Ich verstehe nicht, warum Abo-Anbieter, Rechteanbieter sowas überhaupt nicht vorsehen.
Gut, damit haben wir auch das Thema abgehandelt und jetzt geht's zur Sommerpause und den Transfers. Über was wollen wir denn zuerst reden? Die Abgänge oder die Zugänge?
Es sind ja beide schöne Themen aus so Unionssicht.
Das kann man so sagen. Ganz spannender Artikel würde ich auch nochmal verlinken, der eben mal darstellt, dass rein in der Offensive und Union seit dem Aufstieg einen Transferplus von 75 Millionen Euro sich erarbeitet hat. Allein für die Offensive, das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber diese Abgänge, die hatten, ja, da waren auch ein paar Emotionen dabei. Fangen wir mal vielleicht mit dem Tor an, was sich dort geändert hat, weil der Keeper und letztjährige Kapitän war eben einer von dreien, glaube ich, aus der Aufstiegsmannschaft, richtig?
Ja, Anthony Maurice, Nationalkeeper Luxemburgs, aber eigentlich in Belgien, also halb Luxemburger, verwurzelter Mensch, ist zu Al-Khalij in die Saudi Pro League gewechselt. Anthony hatte seinen Anteil daran, dass wir dreimal knapp, also es sind mehrere Leute, die Fehler machen. Er hat auch Fehler gemacht und wenn er weniger Fehler gemacht hätte, hätte es zur Meisterschaft gereicht. Wenn andere Leute weniger Fehler gemacht hätten, hätte es auch zur Meisterschaft gereicht. Deswegen ist er natürlich nicht allein dafür verantwortlich, dass diese Meisterschaften nicht erreicht wurden. Und im selben Atemzug muss man halt sagen, dass er letzte Saison so gut war, dass wir halt wegen ihm auch Meister geworden sind. Und also ich meine, wir hatten irgendwie zwei Gegentore in den Playoffs gegen die anderen Top-5-Mannschaften, dann noch Top-6-Mannschaften. So, von daher, ist in der zweiten Liga zu uns gekommen, war die ganze Zeit bei uns. Man muss vielleicht dazu sagen an der Stelle, dass man bei Union nicht so viel Geld verdient als Spieler, wie man anderswo verdienen könnte. Und vor dem Hintergrund musste er sich halt entscheiden, ob er für ein bisschen weniger Gehalt Champions League spielt bei uns oder für ein bisschen mehr Gehalt sich jetzt, also seinen Ruhestand so ein bisschen, also ich meine Fußballruhestand, so weit ist er ja auch noch nicht, aber seinen Ruhestand als aktiven Fußballer vergoldet und da anders in seine nicht aktive Zeit wechselt. Von daher, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Leute nach Saudi-Arabien oder Katar wechseln. In dem Fall ist es ihm aber, ich gönne ihm jeden Cent. So, er hat das völlig verdient und das ist völlig okay an der Stelle, da dann auch mitzunehmen, was für ihn möglich ist. Und ich hoffe, dass er sich da wohlfühlt für ein, zwei Jahre und ein goldenes Näschen, goldene Handschuhe verdient.
Also zwei Sachen. Erstens habe ich auch das Gefühl, dass Saudi-Arabien relativ wenig diskutiert wird, was natürlich, wenn du vor uns auch diesen politischen Kontext nochmal besprochen hast, dann auch verwundern darf. Man kann es eigentlich nur erklären damit, wie du es eben erklärst, dass er ein Aufstiegsheld mit ist. Und dass er eben einer von den dreien ist und so, das ist einer von uns so. Und weil sonst passt das irgendwie nicht zusammen, dass man das diskutiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, was so links und rechts zu lesen war, dann hat er sich wohl länger um eine Vertragsverlängerung bemüht. Der Verein hat da offensichtlich nicht ganz so die große Motivation gehabt und deswegen war das eigentlich für alle Seiten die passende Situation. Er kommt wohin, wo er wirklich nochmal eben, wie du sagst, diese goldene Nase verdienen sich kann, potenziell zumindest. Auch da vielleicht eine Geschichte aus Österreich, dass manchmal eine goldene Nase versprochen wird und dann nicht gehalten wird. Da muss man nochmal genau hinschauen. Also da ist offensichtlich nicht alles Gold, was glänzt in Saudi-Arabien. Da gibt es mittlerweile auch ein paar andere Geschichten. Aber hier scheint das so zu sein. Und da sind, glaube ich, alle Seiten dann auch so zufrieden. Und deswegen ist das auch so gut auseinandergegangen.
Ja, also es ist natürlich eine schleichende Normalisierung von diesen Regimen in Saudi-Arabien und Katar. Und ich glaube, aus einer deutschen Fansicht ist man da grundsätzlich kritischer. In Belgien ist halt die Fanszene insgesamt, obwohl Union ja eigentlich politisch, also nicht politisch ist, aber so ein bisschen, böse Zungen würden Vogue sagen, vielleicht so ein bisschen. Also schon so einen gewissen Anspruch hat, dass man jetzt nicht alles gutheißt, was passiert um einen rum. Ist an der Stelle tatsächlich nicht so eine Kritik zu sehen. Ich glaube, viele Leute gucken auch den haben die WM in Katar geguckt, ohne drüber drüber zu reflektieren. Waren auch relativ wenig Prozessbanner irgendwie so zu sehen. Aber das mal zur Seite genommen, letztendlich ist Katar, hat halt das Geld und will das ausgeben an Spieler. Und Maurice, das war schon, also es wäre total okay gewesen, wenn er geblieben wäre. Er hätte ja das auch verdient gehabt. Aber ich glaube, wenn wir einen stabileren Torwart haben, haben wir wahrscheinlich ein bisschen, also können wir ein bisschen höher greifen einfach in der Saison, sage ich mal. So, und du weißt dann halt nicht, wird es so wie letzte Saison oder wird es so wie die Saisons davor. Und ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen gehabt, wenn er geblieben wäre. Ich habe aber auch keine Bauchschmerzen damit zu sagen, dass wenn irgendjemand sich dieses Saudi-Geld verdient hat, dann er. So, also so sehe ich das jetzt, ohne das jetzt whitewashen zu wollen oder greenwashen oder, aber ja, hast du zu Recht angesprochen.
Dann ist im Prinzip das Tor, ich würde da vielleicht gleich zum Zugang kommen, oder wer steht jetzt im Tor? Denn derjenige, der jetzt die sowohl beim Supercup als auch die ersten zwei Spiele im Tor stand, ist schon mal in der Meisterschaftssaison dahingehend aufgefallen, dass er einen Ball ins Spiel geworfen hat.
Das ist enfant terrible. Also wir haben noch einen Torwartabgang, den kann man vielleicht auch erwähnen, Joachim Imbrechts war der dritte Torwart. Der ist zu den Anderlecht Features, also zur zweiten Mannschaft von Anderlecht, gewechselt. Vic Chambare, unser Enfant Terrible, der bei einem entscheidenden Spiel bei Genk, wo wir geführt haben, einen Ball, wie du gesagt hast, aufs Feld geworfen hat. Eine totale Dummheit, das sehen alle so. Ich habe von ihm dazu nichts gehört, aber ich denke, wenn er das jetzt anders sehen würde, dass es eine Dummheit war, also anderes als dass es eine Dummheit war, würde er da jetzt auch nicht spielen. Ja, hat jetzt auch gut gespielt, so die ersten drei Spiele, oder das Supercup ist offiziell, war das ja nicht Teil der Saison, aber zeitlich ja schon. Ein bisschen überraschend fand ich, weil wir ja auch einen holländischen Torwart verpflichtet haben.
Der bei den Kicker Schirpen, steht, genau.
Von Sturm Graz.
Jawohl. Und dort von den Fans, die auch treue Hörer dieses Podcasts sind, als ein richtig feiner Kerl beschrieben wird, mit einer unglaublich großen Qualität und körperlichen Größe, die sehr eindrucksvoll ist. Ja, und das war mal eigentlich, hat man so das Gefühl, das ist auf jeden Fall gleich die Nummer 1, aber der kam eben ein bisschen später. Trainer hat gesagt, er war bei diesem Testspiel, was es nach dem ersten Spieltag noch gab, dieses 5-6-0. Ja. Und da war er im Tor und sagt, er muss erstmal hier ankommen. Aber jetzt hat er eben auch Schwierigkeiten, nach dem positiven Saisonstart Vic dort wieder rauszunehmen. Also das kannst du ja kaum. Also es wird spannend auf der Torwartposition.
Ich hoffe halt, dass sich da das wiederholt, was ja die anderen Kaderteile auch ausmacht, dass die Spieler untereinander auch Erfolg gönnen. Und also als Torwart ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil du auf keinen Fall neben dem anderen Torwart spielen wirst. So, das ist natürlich in der Verteidigung oder im Sturm kann das ja schon passieren, dass du letztendlich dann über deinen Zukunft, also irgendeinen Partner sprichst, in Einwechselsituation zumindest. Aber ja, sieht so aus, als hätten wir da ein spannenderes Rennen, als wir ursprünglich gedacht hatten. Andererseits haben wir jetzt halt auch erst drei Spiele gesehen. So, warten wir es mal ab. Gegen Löwen wurde Vic ja auch nicht wirklich getestet. Groß, also von daher wird es spannend. Die Belastung wird wieder hoch. Wir spielen ja jetzt, wie gesagt, die 30 normalen Spiele, dann kommen auf jeden Fall, na, gehen wir mal davon aus, dass wir nicht Relegation spielen, auf jeden Fall 10 Playoff-Spiele dazu, haben jetzt 8 Champions-League-Spiele und Pokal ist ja auch noch. So, also ich denke, dass da jeder zu seiner Chance und zu seinen Einsätzen kommen wird und dass sich der Beste durchsetzt. Und das ist ja also auch eine schöne Geschichte, wenn jetzt Vic Chambare weiterhin gut spielen sollte und das Wettmacht, was ihm da vor allen Dingen dann auch sich selber eine Bühne erarbeitet, wo er das Wettmachen kann, öffentlich wirksam, diesen Zwischenfall in Genk.
Also ich glaube, das ist auch abgehakt, das ist mehr so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die jeder so im Kopf hat, aber es war halt der Aufreger letztendlich und es war ja auch eine sehr spannende Meisterschaftsphase, aber jetzt als Keeper macht er erstmal sein Zeug und mit Kjell Scherpen hat man auf jeden Fall nochmal. Für 2 Millionen kam er offiziell von Breiten, als er war ausgeliehen nach Sturm Graz für 2 Jahre und ist aber jetzt nicht geliehen, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, eben für die 2 Millionen tatsächlich gekauft und dann sind wir mal gespannt, wann er zum Einsatz kommt, aber es gibt ja, du hast ja angesprochen, eben genug Möglichkeiten und das ist ja eben auch wichtig durch diese Gruppenphase der Champions League, was ja historisch ist für Royal, braucht es eben auch einen entsprechend breiten Kader. nicht, dass dir sowas passiert wie eben in Deutschland bei einigen Vereinen, die dann mit die Champions League oder die Dreifachbelastung eben einfach nicht gut verarbeiten konnten. Aber da ist man, glaube ich, ja, ganz gut vorbereitet. Dann sind wir soweit mit dem Tor durch, dann lass uns bei den Abgängen weitermachen mit Franjo Ivanovic, der Stürmer der letzten Saison, und er spielte im Supercup noch mit, aber eigentlich war von Anfang an klar, dass er wechseln wird, oder?
Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass er nicht wechseln wird. Er ist auch bei uns im Fanclub sehr gut gelitten. Ein sehr feiner Kerl. Heide Franjo. Wir wünschen ihm bei Benfica alles Gute. Es ist halt letztendlich so viel Geld, da kannst du halt schwerlich Nein sagen, denke ich. Und wenn wir halt die eine Erfolgsstory mit Franjo selber nicht so sehr mitgehen können, wobei wir 20% von Wiederverkaufssachen plus noch Boni bei Erfolgen von Benfica kriegen, also könnte man da auch, selbst wenn ich ihnen persönlich nichts Gutes wünschen wollen würde, wobei ich nicht wüsste, warum nicht, gibt es finanzielle Gründe, das zu tun, gibt es die andere Erfolgsgeschichte mit dem Verkaufen von Stürmern und klug Einkaufen von Stürmern weiter. Ich denke, dass wir kommen ja zu den Einkäufen noch, aber ich denke auch, dass wir da noch nicht durch sind in der Position. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, dann schauen wir uns das mal an. Also finanziell ist, wie gesagt, die Offensive sehr, sehr lukrativ oder sehr erfolgreich, was da gemacht wurde. Was haben wir noch bei den Abgängen entsprechend? Wir haben einen Abgang.
Also im Mittelstürmer, wenn man jetzt bei Transfermarkt guckt, ist halt noch Dennis Eckhardt Ayensa, ein Deutsch-Spanier, der aber schon zu Lüttich ausgewechselt ist, ausgeliehen war, der jetzt bei Lüttich bleibt, bei Standard. Und Mohamed Amoura war ja in Wolfsburg auch nur geliehen. Wo jetzt die verpflichtende Kaufoption gezogen wurde, wo es eigentlich nur darum geht, den Gewinn, das konnte man für die Bilanzen dieses Jahr besser gebrauchen als letztes Jahr, denke ich, das wird da der Hintergrund sein.
Genau, da will ich nur nochmal, es geht ja immerhin um 15 Millionen Euro, das darf man nicht ganz vergessen, ja. Das ist dann schon ganz schön erfolgreich, aber weil die Person nicht mehr da war, geht das bei vielen Statistiken, fällt er raus.
Ja, also wenn wir darüber reden, wo steht der Kader, wäre es nicht klug gewesen, damit Amoura für die kommende Saison zu planen, glaube ich mal. Sagen wir nicht, muss man so sagen. Ja, das war der Sturm. Ich würde sagen, wir gehen dann ins Mittelfeld, oder?
Gerne.
Da ist Noah Sadiki zu Sunderland gewechselt für schlappe 17 Millionen Euro plus Boni wahrscheinlich. Noah kommt aus Brüssel, spielt für den Kongo, ist aber in Brüssel aufgewachsen. Einen sehr streitbaren Vater. Das gibt es auf Social Media, sehr schöne Sachen zu sehen, wenn man sich ein bisschen zurück beschäftigt. Sehr, sehr feiner Kerl, 20 Jahre alt. Das war jetzt der nächste Schritt für ihn. So, also wenn er das, also das ist schade, dass er nicht mehr bei uns bleibt, weil er diese Meisterschaft, ohne ihn wäre das so nicht gelangt. Sehr genialer Spieler, hat sich wirklich top entwickelt die letzten 2-3 Jahre bei Union. Lebt auch mit den Fans und lebt mit dem Verein. So, aber er hat jetzt bei Union wahrscheinlich das höchste Niveau erreicht, was er hätte erreichen können. So, also natürlich kann man natürlich hoffen, dass er in der Champions League nochmal einen drauflegt, wenn wir Champions League spielen, wenn er geblieben wäre. Aber das ist jetzt reine Spekulation und ich denke, das ist für ihn der richtige Weg. Es ist finanziell ja eine super Sache für Union. Wir haben ihn gratis gekriegt von Anderlecht, die sich sehr ärgern, vor ein paar Jahren. Wir wünschen ihm alles Gute. Wenn ihr EPL guckt, guckt ihn euch an. Wir sind sehr gespannt auf die Folge von dieser Saison von der Sunderland-Doku auf Netflix hier bei uns. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Aber mir fällt ein, wir haben Elton Cabango übergangen, der war auch schon ausgeliehen an Hearts, ist jetzt auch zu Hearts gewechselt. Als wir gegen Rangers gespielt haben in der Europa League letzte Saison im Januar, sind ein paar von uns am nächsten Tag noch, also wir haben Donnerstag gespielt, am Samstag dann nach Dundee gefahren, um FC Dundee gegen Hearts of Midlothian zu sehen. Und Cabango hat in einem 6-0, ich glaube, zweimal getroffen oder dreimal. Das war eine ziemlich schöne Geschichte. Auch ihm natürlich alles Gute, aber wie gesagt, auch schon länger ausgeliehen. Ja, ich denke, an Mittelfeldleuten im Abgang war es das schon. Den Pokal-Torschützen, der ist natürlich Innenverteidiger und kein Mittelfeldspieler. Kuki Machida ist zu Hoffenheim gewechselt. Irgendwie finde ich, also ich bin ja wie gesagt 96-Fan, die Unionsspieler wechseln alle nach Deutschland und zu irgendwelchen Vereinen, den ich zwar immer was abgewinnen kann, aber irgendwo auch nicht. Also so keine Vereine, wo ich sage, boah, ich gönne denen da jetzt den größten Erfolg ever. So geht mir das natürlich auch mit Hoffenheim. Tut mir leid, liebe Sinsheimer, wenn ihr das jetzt hört. Aber ja, Kuki Machida, tolles Tor im Pokal, sehr souveräne Saison, letzte Saison, seine gesamte Zeit hier. Es ist wohl so, dass die Bundesliga in Japan einen hohen Stellenwert hat und er deswegen halt lieber nach dahin wollte, als irgendwie, ich glaube, in die englische zweite Liga. Ich stand auch zur Debatte. So, und ja, 4,75 Millionen ist auch okay. So, auch da wünsche ich ihm persönlich natürlich alles Gute. Hoffe aber, dass er nicht so lange bei Hoffenheim bleibt.
Ja, dann schauen wir mal. Ich hatte so das Gefühl, der Sadiki-Transfer, der hat schon viele Emotionen so mitbegleitet, oder?
Ich denke, neben Maurice ist es auch der emotionalste. Also Noah war ja auch 3 Jahre bei Union, meine ich. Gerade in den Derbys gegen Anderlecht war er immer prima. Also sowohl menschlich, aber spielerisch hat er auch einfach eine Mordsaison gespielt. Aber so ist halt, das ist halt die Marktsituation. Und wenn man Fan bei Union ist, muss man sich leider daran gewöhnen, dass halt die besten Spieler nicht so lange bleiben wie jetzt bei einem Bundesliga-Verein oder Zweitliga-Verein in Deutschland. Einfach, weil die finanziellen Gegebenheiten ganz andere sind. Und dieses Weiterverkaufsmodell halt zurzeit wahrscheinlich einfach das Modell ist, wo man am meisten irgendwie Geld generieren kann. Und es ist halt für seine persönliche Entwicklung auch wirklich gut, jetzt einen Schritt nach oben zu machen. Und Sunderland ist halt ein Schritt nach oben. Das muss man dann auch mal so sagen.
Das ist dann wohl so. Hast du das Gefühl, dass man sich, also darfst du nicht vergessen, die schnelle Entwicklung auch von Union mit dem Aufstieg und dann Spitze europäischer Wettbewerb, hast du das Gefühl, dass man so souverän, wie du das jetzt mit Worten formulierst, dass man auch in dem Umfeld die Situation jetzt annimmt und sagt, die Namen werden sich jetzt regelhaft ändern und das ist dann eben so? Oder gibt es dann doch noch den einen oder anderen, der eher sagt, Mensch, war das früher alles besser, wo die Namen längere Zeit blieben?
Na, ich glaube, also die Situation, diese Position würde ja nicht so viel Sinn ergeben, weil früher war halt so ein Siechtum, das auch finanziell ein Siechtum war. Es war halt nicht mehr nachhaltig, wie der Club gewirtschaftet hat. So, also man kann natürlich hoffen, zweite Liga könnte man vielleicht hinkriegen, mit dem Stadion auch und so. Und dann würden in der Tat Spieler auch ein bisschen länger bleiben, potenziell. Aber ich glaube, bei dem, was man mit den Spielern verbindet, da ist es nicht ganz so schlimm. Das Scouting, Teil des Scoutings und Teil des Erfolgsrezepts des Scoutings ist ja, dass nicht nur auf spielerische, also quasi spielerische Attribute Wert gelegt wird, sondern auch auf menschliche. Und deswegen haben wir trotz der hohen Schlagzahl an Wechsel nicht, also immer Leute, die Fanlieblinge sind, die mit den Fans auch gut irgendwie klarkommen, dem man, auch wenn sie dann gehen, noch alles Gute wünschen, die man weiter verfolgt. Also es ist halt auch so, dass bei Union jetzt, und da sind wir wieder bei dem anderen Thema, Leute halt Wolfsburg, Leverkusen, so ein bisschen die dann jetzt halt wahrscheinlich auch Hoffenheim, die Daumen drücken werden, weil da halt Ex-Spieler von uns sind, die wir mögen und die halt irgendwie trotzdem zu uns gehören. So, und insofern, ich glaube im Umfeld, ich glaube die bei den Fans ist das nicht so das Problem. Bei dem anderen Umfeld, Presse und irgendwie Verein selber, also Vereinsführung, sowieso nicht.
So ist es wohl. Dann dürften wir soweit mit diesen Abgängen durch sein.
Ja, man könnte noch Kaspar Terho erwähnen, von dem ich eigentlich viel halte. Der war aber auch noch an Paderborn ausgeliehen und hat jetzt schon gegen uns spielen dürfen mit Löwen letzten Sonntag, vorgestern. Auch ihm natürlich alles Gute. Toller Kerl aus Finnland. Hoffentlich geht die Karriere ein bisschen weiter nach oben, als es zurzeit gerade aussieht. Aber wir werden sehen.
So, und auf der anderen Seite geht es natürlich um die Neuzugänge. Wir haben den Keeper Kiel Scherpen schon besprochen und natürlich war so der Blick auch auf den Sturm durch den potenziellen Wechsel oder ja, potenziellen Wechsel von Franjo. Was ist denn dort so passiert?
Da haben wir einen Österreicher mit dem sehr österreichischen Namen Raul Florutsch uns geangelt, der von NK Olympia, also aus Ljubljana, Slowenien zu uns kommt für 5 Millionen, der auch jetzt schon 3 Buden gemacht hat. Das Einzige, also wir haben ja 1-1 gegen Antwerpen gespielt im ersten Spiel auswärts, wo er das Tor gemacht hat und jetzt bei dem 5-0, vielleicht sollte man das auch irgendwann mal erwähnen, wie wir gespielt haben, das haben wir noch gar nicht getan, lieber Danny, das bei dem 5-0 auch 2 Tore gemacht und zwar einen Elfmeter und einen sehr, sehr schönen außerhalb des Kastens gezogener langer Ball ins Eck gegen den Lauf mit seinem schwachen Fuß, wobei er beidfüßig ist. Da lohnt sich auf jeden Fall die Zusammenfassung. Ja, es wirkt so, als würde die Geschichte, die in diesem Artikel, den du gesagt hast und den du verlinken wirst, erwähnt hast, weitergeschrieben mit der Erfolgsstory der Stürmer, der neu gekauft werden.
Genau. Und das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Aber es gibt mehr. Wir haben von Sporting Charleroi noch jemand geholt für 3,5 Millionen Euro.
Ja, Adem Sorgan, Algerier. Bei Charleroi war er der Spieler der letzten Jahre, wo quasi ähnlich wie wir das Sadiki gewünscht haben, dass er Erfolg findet woanders und sich weiterentwickelt, ihm das auch nahegelegt wurde. Es gab einen Podcast, wo sein Ex-Trainer, also der von Charleroi, eine Saisonvorbeschauung gemacht hat. Das war ziemlich cool, das zu hören. Die 4,3 Millionen war jetzt noch nicht, also das wirkt so, als wäre die ohne weiteres wert. Und als könnte er bei uns auch wirklich die nächsten Schritte machen. Spannend.
Dann haben wir noch Christian Makete.
Makete, da ist ein Akzent auf dem E. Makete. Ein Spanier, der zu uns gewechselt ist von unserer U23, also einen Profivertrag gekriegt hat. Spanier und was ist das andere Land? Noch ein anderes Land, ich weiß es nicht. Mauretanien oder so vielleicht. Und zu dem ich nichts sagen kann und noch nichts weiß. Equatorial Guinea, Entschuldigung. Und das sind nur 4 Zugänge, das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass unser Kader letzte Saison mit der EL auch schon am Anschlag war, die Champions League schwieriger wird und wir ja mehr Leute abgegeben haben. Deswegen, wobei viele ja auch verliehen waren. So, aber im Prinzip ja nur 3 Spiele, also 3 Nicht-Torwart-Zugänge. Ist angesichts der erweiterten Möglichkeiten, die wir haben finanziell und des Anspruchs, den wir ja auch gesagt haben, dass wir in der Champions League denken, mitspielen zu können und das gerne auch machen würden, eigentlich noch ein bisschen wenig. Deswegen, gut, wir haben auch noch einen Monat Zeit, Leute zu kaufen. Der Mercato, wie es im Belgischen heißt, endet, glaube ich, erst im September. Und ja, also man kann da auch gespannt sein, wer da noch kommt. Ich denke, das ist noch nicht wahr. Und also Floric ist ja auch zu uns schon gekommen. Da stand noch gar nicht fest, ob Franjo Ivanovic gehen würde oder nicht. Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind Leute, wo man gedacht hat, sie könnten gehen und sind da nicht gegangen. In erster Linie würde ich da Promise David erwähnen, Kanada und Nigerianer, der jetzt seine Durchbruchssaison bei uns hatte. Unglaubliche Karriere, er kam aus der estnischen zweiten Liga zu uns, war vorher auf Malta, in Kroatien und in den USA. Er gibt ein YouTube-Interview auch, wo er von einem kanadischen Fußball-Podcaster interviewt wird, das werden wir auch verlinken, denke ich. Ziemlich cool, dass er bleibt. Er spricht für ihn als für seinen Charakter, spricht auch für den Verein. Von 2 Jahren hätten wir ihn wahrscheinlich auch mit abgegeben, denke ich. So, es wird cool zu sehen, ob er die Champions League so annehmen kann, wie er alles andere angenommen hat. Vor allem Kritik angenommen hat und sich verbessert hat im letzten Jahr. Weil er ist zum Super, wir haben ja den Supercup gewonnen auch. Der vorletzten Saison, also vor einem Jahr. Und da ist er eingewechselt worden und das war eine Katastrophe. Also das hat man lange nicht gesehen, wie jemand so spielt und läuft. Aber ja, wie gesagt, er hat die Kritik angenommen.
Dann wollen wir letztendlich nochmal, also damit sind wir bei den du hast gesagt, wer ist geblieben, da müssen wir über Trainer reden.
Ja, du hast recht. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, der Trainer ist geblieben. Es ist ein Novum für die aktuelle Erstliga-Geschichte von Union Saint-Gilloise, also vor 90 Jahren war es vielleicht auch schon mal so. Aber seit dem Aufstieg 2020 haben wir das erste Mal einen Trainer halten können. Ja, aber das ging ziemlich geräuschlos und beide Seiten waren da auch zufrieden. Es wurde halt ein bisschen verhandelt nach der Meisterschaft. Das heißt, die erste Woche oder die ersten 2 Wochen war so ein bisschen Flattern bei uns Fans, wie das halt bei solchen Verhandlungssituationen ist. Und wir sind dann an der Stelle halt auch gebrannte Kinder. Kurze Erinnerung, Alexander Blessin, Felice Mazou und der Ex-Trainer von Schalke, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Kiraz, genau, waren ja auch bei Union und sind nach jeweils einer Saison in der ersten Liga gegangen. Obwohl man eigentlich in allen 3 Fällen gerne hätte weitermachen wollen. Auch aus verschiedenen Gründen. Das ist cool, dass es jetzt mit Brunoli geklappt hat. Er hat sich auch krass weiterentwickelt. Der Anfang war schwierig der letzten Saison. Und das mit einer Meisterschaft zu krönen, ist eine unglaubliche Leistung. Was ich besonders beeindruckend fand, ist, dass er erkannt hat, dass er ein Problem hat, den Stürmern das mitzugeben, was sie brauchen, um erfolgreich zu spielen. Und bei der Vereinsführung selber angefragt hat, ob sie nicht noch einen extra Stürmertrainer engagieren können, was sie auch gemacht haben. Also spricht dann auch für das Verhältnis von Trainer und Vereinsführung, dass man halt die Mittel, die man hat, die ja im Vergleich begrenzt sind, so zielgerichtet ausgibt und dann doch ausgibt, wo es notwendig ist.
So ist man dann in die Vorbereitung gestartet. Du hast völlig recht erwähnt, dass wir da die Ergebnisse nochmal ansprechen der bisherigen Spiele. Die Vorbereitung begann Anfang Juli. Es war ein Drittligist, den Namen, ich kann ihn nicht aussprechen, vorne steht auf jeden Fall Union. Man gewann 1-3. Der Test danach beim PSV Eindhoven ging mit 1-0 verloren. Aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel, so sagen das alle Berichte letztendlich. Und letztendlich ist es ein Vorbereitungsspiel, da ist das eher zweitrangig. Es folgte dann ein 1-1 Remis bei Feyenoord Rotterdam und ein 1-0 Sieg ebenfalls bei Paris FC, glaube ich, auch das Spiel, glaube ich, ohne Zuschauer. Das war die Vorbereitung und dann, je nachdem, wie man das sieht, ist die eine Woche vor dem Meisterschaftsstart und es wurde von den Offiziellen auch vom Trainer ebenfalls als Vorbereitung benannt, das Supercup-Spiel, was man im heimischen Stadion spielen konnte gegen den FC Brügge. Spannend ist es im Prinzip dieselben Mannschaften, die im letzten Jahr Supercup gespielt haben, aber dort eben in der Heimstätte des FC Brügge. Da gewann Union. Diesmal ging es verloren, trotz 1-0 Führung von Franjo vom Lohmann letztendlich 1-2. Kapitän sagte dann, wir haben zwei Geschenke verteilt, eins davon ihn. Das ist dieser Elfmeter, der zum 1-1 führt. Letztendlich, wo er eben dann nicht unschuldig ist daran, dass es ein Elfmeter wird. Warst du beim Supercup-Spiel im Stadion?
Ich war im Stadion. Ja, es war ein Testspiel. War ein wichtiges Testspiel, dass man nicht gerne verliert. Aber letztendlich nicht ganz so wichtig. Ich war am letzten Mal nicht dabei, wo wir ihn gewonnen haben in Brügge. Der Meister richtet immer das Supercup-Finale aus in Belgien. Ja, es wäre schön gewesen, das zu gewinnen, aber das ist jetzt, wenn wir jetzt in der CL weiterkommen und ich sag mal Zweiter werden, zumindest in der Liga, war es trotzdem eine erfolgreiche Saison und ich denke, dass wir daraus einfach lernen und gelernt haben.
Es ist halt sehr früh in der Saison und man hat ja im letzten Jahr auch gesehen, wie lang so eine Saison dauert, eben gerade durch das Playoff und wann es wichtig ist, eben fit zu sein. Klar gewinnt man sowas immer gerne, weil es einfach noch ein Pokal ist. Aber letztendlich war das der letzte Test vor dem Start am ersten Spieltag auswärts. Das muss wohl auch ein Portal, ein Statistikportal, ich habe den Link auch irgendwo stehen, hat herausgefunden, dass, glaube ich, seit 2017 das erste Mal ist, dass der Meister auswärts beginnt im Eröffnungsspiel, sonst wohl immer die Möglichkeit hatte, das zu Hause zu machen. Ist letztendlich egal. Man spielte in Antwerpen und es führte letztendlich dort, kam zu einem 1-1. War ein gutes Spiel, fand ich persönlich, rein sportlich. Es war ein tolles 1-0 gegen uns und es war natürlich schön, dass der Neuzugang dann auch das 1 aus Oberösterreich das 1-1 erzielte. Das war, glaube ich, sogar sein erster Ballkontakt. Letztendlich geht das 1-1 sportlich in Ordnung. Es gehört halt dazu, dass auch rein sportlich erstmal noch, dass ein Elfmeter verschossen wurde. Und da weiß man nie, was passiert wäre, wenn Promis David den verwandelt hätte.
Da hätten wir wahrscheinlich mit Auftakt-Sieg angefangen. Aber ich, einen Unentschieden in Antwerpen, die ja auch Meister waren vor ein paar Jahren und auch schwierig zu spielen sind immer von Union. Das ist so nicht der größte Angstgegner, aber zum Beispiel im Pokal letzte Saison sind wir da sang- und klanglos, ich glaube 5-1 oder so untergegangen oder 5-0.
Das war sehr deutlich auf jeden Fall.
Damit kann man leben, würde ich sagen. So, also wäre natürlich ärgerlich, wenn jetzt, ob das Elfmeter ist oder so, diese Punkte fehlen letztendlich, aber eigentlich hoffe ich mal, dass es nicht so kommt. So, und bin da noch zuversichtlich, dass es jetzt kein Problem ist. So,
ja, also, ist eine lange Saison. Also,
genau. Was dazu vielleicht auch nochmal gesagt werden muss, ist, dass Union halt auch nur ein Drittel des Budgets von Club Brügge hat und auch immer noch weniger Budget als Antwerpen. So, also wir sind halt da sowieso die ganze Zeit, wie man im Englischen sagt, dabei, above our weight zu punchen. Also wir prügeln uns in einer höheren Gewichtsklasse, als wir eigentlich sind.
Ja, aber vielleicht können wir noch für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht aus Deutschland, wir haben ja nun über die Vereinsnummer 10 gesprochen, wir haben über die Vereinsnummer 47 gesprochen und es ist schon wichtig zu erwähnen, dass Antwerpen eben die Nummer 1 ist, ne? Also der älteste Verein und da ist schon eine große Tradition. Und dann muss man an das erinnern, was du zum Anfang gesagt hast, was eben bei Union nicht so ist, also dass da so dieser Hooliganismus diese Zeit verpasst wurde und so ein bisschen wurde man, oder nicht ein bisschen, leider wurde man dann so ein bisschen, wurde man daran erinnert, als eben Promis David den Elfmeter verschoss und offensichtlich wollte man dann ironisch sich freuen, was weiß ich, auf jeden Fall gab es rassistische Gesten im Block, Fanblock der Heimmannschaft. Und ja, das ist ärgerlich, dass so ein Auftakt passiert. Und das ist natürlich für Promis, der das eben auch sagte, sehr, sehr verletzend. Es ist dann reagiert worden, schon während des Spiels, dass der Sohn gesagt hat, auf dem X- oder ehemals Twitter-Kanal, wir haben die Bilder direkt an die Polizei übergeben. Er hat wohl jetzt von der Liga, wenn ich das richtig verstanden habe, die 3-Monats-Sperre bekommen. Der Verein Antwerpen überlegt noch, oder im Prinzip, da läuft das Verfahren noch. Und inwieweit es darüber hinaus ein polizeiliches Verfahren gibt, das kann ich nicht sagen. So grundsätzlich entscheidend ist, dass etwas passiert. Es gibt natürlich sehr ironische Kommentare mit 3 Monaten, reicht das und so weiter. Grundsätzlich ist das halt ein sehr unangenehmer Auftakt, finde ich, weil das ja ein zentrales erstes Spiel war. Alle waren drauf gerichtet, die Fernsehbilder. Und das ist eben sehr schade, dass das mit so einem Rassismus eklar überlagert wird.
Ja, da gibt es mehrere Gedanken zu, die ich habe. Zunächst einmal, es geht darum, dass er wahrscheinlich Affenlaute gemacht hat, auf jeden Fall dazu passende Gebaren. Neben ihm, das war ein 30-Jähriger, der, um den es jetzt hauptsächlich geht, neben ihm war noch ein Kind oder sehr junger Jugendlicher, der das auch gemacht hat, ihm nachgemacht hat offensichtlich in dem Moment, was natürlich seine eigene Tragik und Dramatik damit reinbringt, weil das ist natürlich, da kann man nur an alle Leute appellieren, ihr habt halt auch als erwachsene Menschen eine Verantwortung, eine Vorbildfunktion in Stadien und entsprechend ist das eben ja nicht zu tolerieren und eigentlich darf man in solche Situationen nicht kommen als erwachsener, nachdenkender Mensch. Häme ist okay, aber Häme und Rassismus auf keinen Fall, vermischt die Sachen nicht. In Belgien ist es ein großes Problem. In Belgien ist es aus meiner Sicht auch ein großes Problem, dass viele Fans das tolerieren und dass viele Vereine das tolerieren, aus welchen Beweggründen, zum Teil, weil sie nicht an die Fans ran wollen, zum Teil vielleicht auch, weil sie selber das als nicht so wichtig finden. Das ist meine Vermutung. Unser größter sportlicher Rivale Club Brügge sollte hier sicher einmal Erwähnung finden. Der einzige Verein von den größeren Vereinen, die man kennt, der halt absolut nicht so ist, ist Standard Lüttich. Die sind da auch sehr stark dagegen, auch unter den Fans und so. Und alle anderen nehmen, also haben entweder sind es die kleinen Vereine, die das sowas nicht so sehr kennen, oder es ist halt, kann halt schon passieren, dass irgendwie Teile der Fans auch sowas machen. Ich denke, dass wir in dem Fall eigentlich Glück hatten, dass die Kameras genau drauf geachtet haben und ansonsten wäre das jetzt nicht zur Sprache gekommen, wenn es nicht im Fernsehen zu sehen ist, auch wenn die Kameras es auffangen, aber es halt nicht ausgesendet wird, entstehen solche Diskussionen bei Vorfällen, die so wenig Leute umfassen, tragischerweise leider nicht in Belgien. Insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob andere Leute das auch gemacht haben auf der Bühne. Diese Einstellung war halt sehr stark auf Andy of Formis David gerichtet und dann sah man halt im Hintergrund irgendwie 10 Leute, unter anderem halt in der Mitte ihn auch. Und das Kind. Die 3 Monate wurden, glaube ich, von dem Verein selber ausgesprochen. Und es ist auch so, dass sie es gemacht haben, weil dieser Prozess, um was Längeres auszusprechen, lange dauert. Und ich finde das aus Fernsicht auch richtig, dass es lange dauert. Und dann aber in dem Moment sagen kann, wir machen jetzt mal eine Sofortstrafe und alles andere klären wir halt über die Gremien mit ein bisschen mehr Zeit und Anlauf. Ich kann damit sehr gut leben, mit dieser Vorgehensweise und finde die auch nicht kritikwürdig, ehrlich gesagt. Ich finde, Antwerpen hat halt solche Fans, aber hat auch viele andere. Eigentlich kamen wir, es ist so ein bisschen eine gemischte Stimmung bei den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Das waren jetzt weniger alteingesessene Fans, sondern mehr Leute, die schon länger bei Union waren, die nicht so lange bei Union waren, also so wie ich irgendwie in den letzten 10 Jahren dazu gekommen sind. Antwerpen ist erstmal ein Oldschool-Publikum, das die Stimmung eher englisch gestaltet. Also nicht Dauergesänge oder so, sondern so sehr situationsabhängig. In dem Podcast reden sie auch die ganze Zeit, wie sie genervt sie von unseren Dauergesängen sind. Als Anekdote ganz nett. Wo ein Großteil der Fans, Antwerpen ist eine Hafenstadt, so ein bisschen wie ein kleineres Hamburg, also irgendwie so Hamburg, Amsterdam, von dem wie die Leute drauf sind. So, das ist dann auch mal derbar. Und das Publikum ist jetzt nicht super multikulturell, aber jetzt auch nicht so weiß wie bei Club Brügge zum Beispiel. Insofern, es ist jetzt nicht überraschend, dass sowas da vorkommt, aber eigentlich gibt es sehr viele Antwerpen-Fans, die sehr viel korrekter sind, als das, was da jetzt gesehen ist. Dann, wie gesagt, gibt es andere Vereine, die ich eher kritisieren würde. Nichtsdestotrotz, ich meine, es gab ja auch, keine Ahnung, Versuche, St. Pauli von Rassisten irgendwie zu unterwandern oder so in letzter Zeit. Von daher, nur weil dein Verein da viel Arbeit macht, heißt es halt nicht, dass das Stadionerlebnis für alle so einfach und schön ist, wie du möchtest, dass es sein sollte. Also Antwerpen kann man auch besuchen als Normalo und auch wenn man nicht irgendwie weiß-europäisch gelesen wird, würde ich sagen.
Ja, ich wollte auch Gottes Himmels Willen nicht den gesamten Verein. Ich glaube, da, also was positiv war, fand ich, dass sobald die Bilder eben da waren, es sofort eine Reaktion gab, dass das nicht irgendwie unter Tisch gekehrt wurde, ach, wir müssen erstmal und so weiter, sondern dass das relativ schnell ging. Ich glaube, das ist doch ein erstmal gutes Zeichen. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn zwei so, ja, Vereine mit dieser Tradition und der erste Spieltag und alle gucken hin. Es wäre halt schöner gewesen, wenn es diese Szene nicht gegeben hat. Aber letztendlich ist doch alles dann wirklich auch recht zackig passiert. Die Berichterstattung war auch ziemlich klar. Also das ist doch alles in Ordnung, so eigentlich wie dann umgegangen ist mit so einer Situation, die man gern nicht gehabt hätte.
Genau, nein, hast du völlig recht. Auch die Reaktion der meisten Antwerpen-Fans auf Social Media hat das halt nicht kleingeredet. Das haben wir auch schon anders erlebt. Und nicht nur bei Fanspielen von Union, sondern auch von Spielen Anderlecht gegen Club Brügge. Der Pokalfinale letztes Jahr, könnte man auch viel zu sagen. Mache ich jetzt nicht, sprecht mich auf Social Media an, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Unschöne Begleiterscheinungen. Es wurde von fast allen Seiten aus meiner Sicht richtig reagiert. Hoffen wir mal, dass das jetzt die lang erhoffte und so auch eigentlich sehr überfällige Wende war, wie der belgische Fußball mit diesen Themen umgeht. Auch wenn ich da noch nicht dran glaube. Das ist, also ja.
Union startet mit einem 1:1. Man weiß noch nicht so richtig, was man damit anfangen soll, wenn man eben sich gewünscht hätte, Mensch, wenn der Elfmeter, wäre doch schön, wenn man gewonnen hätte. Aber es war auf jeden Fall ein Auftakt, der spannend war. Und dann war man gespannt, was passiert denn jetzt nun mit dem ersten Heimspiel des Meisters. Perfektes Wetter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ein perfektes Ergebnis mit einem 5:0 Erfolg. Und alle sind begeistert. Ich nehme an, du warst es auch.
Ich war sehr freudentrunken. 96 hat den Spieltag eröffnet mit einem sehr schönen Spiel gegen Lautern. Deswegen kam ich auf frohen, also schon, war schon freudenstrahlend, als alle mich gesehen haben. Und es gab keinen Grund, dieses Freudenstein irgendwie einzustellen. Musste meine Dauerkarte abholen. Das hatte ich noch nicht getan. War deswegen schon 2,5 Stunden früher beim Stadion, was eigentlich eher unüblich ist. Eigentlich, wir sind ja ein Stadtteilverein, geht man dann in eine Kneipe und dann erst so last minute zum Stadion. Ist in Belgien oft so. Ja, ich habe aber mir da eine Kneipe da im Stadion gesucht, hatte Besuch aus Leverkusen, ein Bekannter, der dieses Spiel auch angucken wollte und das auch getan hat. Und ja, ist in einem Stadion, ist noch gar nicht so richtig warm und schon fällt das 1:0 in der ersten Minute und dann 2 Minuten später das 2:0 und dann war es halt nur noch feiern. Ne? Also das Stadion ist ja so ein bisschen antiquiert für die Leute, die sich das nicht vorstellen können. Du hast halt diese eine Tribüne, die überdacht ist, die auch denkmalgeschützt ist. Und dann hast du im Prinzip 2 Kurven und eine halt die Gegengrade, die so in den Park gehauen sind. Und da halt dann so Betonblöcke, auf denen halt irgendwie Sitze verschraubt sind und auf denen man steht. Im Falle der Gegengrade, wo ich auch war. Und die Sonne geht dann über der Haupttribüne unter. Das heißt, man hat dann, wenn das Spiel so spät abends ist, halt diese Abendsonne im Gesicht und es gibt im Fußball wenig Schöneres, als sich da die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen und dann so ein Spiel zu gewinnen und da mit Freunden zu feiern und alle wiederzusehen nach der eigentlich ganz kurzen Sommerpause. Ja, ich schwärme.
Das ist auch völlig nachvollziehbar. So klingt das auch in den sozialen Medien. Wichtig ist halt nochmal zu sagen, dass wir in Doppeltorschützen hatten, wieder derjenige aus Oberösterreich. Es scheint, dass er angekommen ist und der Offensive, ja, man kann das nach 2 Spielen noch nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, war auf jeden Fall Spieler des Spiels und das scheint in der Offensive gut weiterzugehen und insgesamt ist das 5:0 halt sehr gut für eine Tordifferenz und deswegen sind wir jetzt dann eben auch ganz schnell schon in der Tabelle, glaube ich, auf dem 2. Platz, richtig?
Ja, das ist richtig, hinter Anderlecht, die ungeschlagen sind, aber
genau,
trotzdem Krise haben, weil sie aus Europa rausgeflogen sind. Ja, viel besser geht es natürlich nicht. Wir wissen andererseits halt nicht, wo Löwen steht diese Saison. Das wird wahrscheinlich eine lange Saison für die. es war toll, alles richtig gemacht, tolle, also Sykes hat ja das 2-0 gemacht im Kopfball. War das 2-0 oder das war 3-0? Nee, das 3-0 hat Flores gemacht, Sykes hat das 2-0 gemacht. Wenn Innenverteidiger Kopfballtore machen, das ist eh total geil. Und dann halt auch jemand, der wie Sykes, der auch eigentlich eher in der zweiten Reihe stand die ganze Zeit, aber halt ohne zu mochen, in diesem Team da auch Teile von dem Erfolg hat. Und dann wurde Guillaume François eingewechselt zu Riesenjubel aller Fans. Er ist ein Publikumsliebling, der schon sehr lange auch bei Union spielt, also genauso lang wie Maurice. Und aber gar nicht so oft spielt, sondern nur eine sehr wichtige Rolle halt einfach in der Kabine hat, als Anführer, als jemand, der Erfahrung hat, als jemand, der halt den Spielern auch seine Erfahrung weitergibt im Training und so weiter. Und es war ihm einfach nur zu gönnen, dass er Spielminuten hat und dass das ganze Stadion ihn gefeiert hat. Das war ein sehr toller Moment, den ich noch erwähnen wollte. Ja, ansonsten vielleicht noch einen Schritt zurück in Antwerpen. Was wir geschafft hatten, war, dass unser Boss, also der Auswärtsblock war relativ leer, weil Sommerferien und Belgien ist dann so südeuropäisch, dass ab Mitte Juli bis August auch alle weg sind quasi, gefühlt. Und wir es trotzdem geschafft haben, einen Bus voll zu machen, das war ziemlich cool. Gegen Gent schaffen wir das leider nicht.
Ich habe noch 3 Punkte, die wir besprechen. Also 2. Spieltag. Wir werden gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es ist noch zu früh, was zu sagen, aber so ein 5-0 hinterlässt schon positiven Eindruck. Das muss man schon sagen. Auch hat man aufgrund der Transfers kein schlechtes Gefühl. Klar, der Fokus liegt so ein bisschen auf der Champions League, aber du hast ja schon angesprochen, der Kader muss noch ein bisschen breiter sein. Wann ist denn die erste Runde im Pokal und wann wird die ausgelost?
Die erste Runde ist schon ausgelost, aber da haben die Erstligisten nehmen da nicht daran teil. Das erste Spiel müsste irgendwann September, Oktober sein, also nachdem die erste Runde gespielt ist. Wie gesagt, ohne die Erstligisten. Und dann ist die, also so auch Ende August, nee, ich glaube Mitte September.
Also da haben wir noch ein Stück Zeit. Die erste Runde findet ohne Erstligisten. Da haben wir noch ein Stück Zeit, um zu sehen, wo es da hingeht. Ja, vermutlich dann eben auswärts. Und Champions League wird Ende August, richtig?
Ich glaube, ist der 27. Donnerstag?
Irgend sowas, ja.
Um den Dreh wird es gelost. Die Union-Mitgliedschaft endet am 23., also die Möglichkeit, sich anzumelden. Ja, das sind so die
Termine. Okay, dann haben wir Transfers, dann haben wir Vorbereitung, dann haben wir Punktspiele soweit durch und dann hätte ich noch ein besonderes Thema zum Abschluss und das ist das Projekt Safer. Ich bin darüber gestolpert, weil Union noch einmal darauf hingewiesen hat, aber das gibt es ja offensichtlich schon mindestens seit 12 Monaten und das ist ja schon sehr beeindruckend, weil ja gerade auch in vielen deutschen Vereinen das noch nicht so etabliert ist. Einige sind da schon auf dem Weg, aber es ist noch nicht überall klar, dass man sagt, wir möchten darauf achten, dass eben auch weibliche Fans alle Unterstützung bekommen, die sie während des Spiels brauchen, insbesondere dann eben, wenn ihnen unangenehme Vorfälle widerfahren. Und es gibt, glaube ich, 3 Säulen entsprechend, aber du weißt sicherlich mehr, was der Hintergrund ist und wie das Projekt Safer funktioniert.
Ja, also es war was bei B-Union vorgeschlagen wurde und dann in den Club getragen wurde und der Club hat das dann gemacht, wo wir nicht wissen, ob der Club da vielleicht auch von selber drauf gekommen wäre, also das Management des Vereins, was ja kein Verein ist, sondern eine Firma, aber ist für einen anderen Podcast wichtig. Und es geht darum, dass es gibt natürlich Ordner und es gibt auch ein bisschen Polizeipräsenz, wobei das eher ein Zivil ist bei den Spielen bei uns, noch bei Auswärtsspielen. Es gibt aber keine niederschwellige Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, wenn man nicht irgendwie in einer größeren Gruppe da ist und das halt innerhalb der Gruppe organisieren kann, wenn sich jemand um einen herum daneben benimmt, irgendwie aggressiv ist, vielleicht so ein bisschen neben sich steht, aus welchem Grund auch immer, oder aber auch irgendwie sich daneben benimmt im Sinne von sexistischen Sachen oder einfach hygienischen Sachen. So, dadurch, dass so viel mehr Menschen gekommen sind, seit dem Aufstieg ist so ein bisschen die soziale Kontrolle runtergegangen zu einem Level, das jetzt nicht irgendwie super krass gefährlich war, aber halt so, dass Leute, die sich vor 6 Jahren sehr wohlgefühlt haben im Stadion, hatten dann vor 2 Jahren oder so vermehrt Situationen, wo sie sich nicht so wohl gefühlt haben oder vielleicht auch unsicher. Und das Problem haben wir versucht zu vokalisieren. Und der Verein ist da sehr, das Management ist da sehr positiv drauf angekommen, dass wir es angesprochen haben und hat es geschafft, eine NGO dazu zu gewinnen, die im Brüsseler Nachtleben zusammen mit Clubs quasi versucht zu organisieren, dass sich Menschen niederschwellig die Möglichkeit haben, um Hilfe zu fragen, ohne gleich irgendwie so sich an den Ordnungsdienst wenden zu müssen. So, also so eine erste Anspruchstelle haben, die einem auch hilft, Sachen einzuschätzen und die auch weiß, wie man, also die darin geschult ist, schnell Aufmerksamkeit zu kriegen. Weil wenn man irgendwie zu Tausends auf einer Tribüne steht, ist es zum Teil auch gar nicht so einfach. Und wenn man irgendwie gerade was Schockierendes gesehen hat, vielleicht selber auch noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 2 Bier getrunken hat oder so, zu wissen, wie man am effektivsten eine Aufmerksamkeit irgendwie auf diese Situation, auf das eigene Hilfsbedürfnis lenken kann. Und zusammen mit der NGO werden halt Fans von Union ausgebildet, da quasi wie so eine First Point of Contact, die aber halt unabhängig von den Ordnern agiert, erstmal im Stadion darzustellen. Dass man halt mit einem eigenen quasi Leibchen ausgestattet wird. Natürlich bei den Spielen, wo man das macht, muss man auch nichts bezahlen. Also müssen die Fans, die Teil des Safer-Teams sind, können natürlich, wenn gerade nichts los ist, auch so ein bisschen aufs Spiel achten. So quasi als Dankeschön. So, und sind dann aber halt dafür da, dass wenn halt irgendwas passiert, man sich schnell an die Leute wenden kann. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Fans, die ins Stadion gehen, wissen, dass es sowas gibt. Wissen, dass die Leute verschiedene Leibchen haben, weil es halt nicht nur der Ordnungsdienst ist, der es halt klassische Veranstaltungssecurity macht, sondern halt auch dieser Aufmerksamkeitsdienst sozusagen von dem Safer-Dienst, die man in solchen Situationen ansprechen kann, weil man irgendwie meint, dass vielleicht irgendwie gerade eine Belästigung stattfindet oder weil irgendjemand sich sehr aggressiv um einen herum benimmt. Und für diese ganzen Fälle, die ihr Hörenden, wenn ihr ins Stadion geht, sicher auch schon irgendwie am Rande mal erlebt habt. Und ja, also der Anspruch sowohl von den Fans als auch von dem Verein ist halt, dass Fußball besser sein kann, als wenn es sowas, also wenn man Sachen nur laufen lässt. Und dass man da halt zusammen Strukturen schaffen kann und sollte, die halt ein Stadionerlebnis angenehm machen für alle, die da sind. Danny, du hast erwähnt, dass du quasi dich verliebt hast bei einem Spiel. Und der Gedanke ist halt, dass auch wenn jemand mit Fußball nicht so viel am Hut hat, eigentlich, und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie gerade erst nach Belgien gekommen ist, die Sprache nicht kann oder halt irgendwie eine zierliche Frau ist, die sich in Massen nicht so wohl fühlt, dass auch für diese Gruppen, die klassisch schwer haben, Anschluss im Stadion zu finden, halt zumindest die Sicherheit gegeben ist, dass dieses Anschlussfinden halt in einem sicheren Umfeld passieren kann. Das ist so ein bisschen der Anspruch und der Hintergrund. Und ja, deswegen sind wir sehr froh über alle Union-Fans, die sich dafür einbringen. Wir sind auch froh, wenn andere Vereine irgendwie sowas machen, weil, also, es geht halt letztendlich auch darum, Ideen zu sammeln, die anderswo auch umgesetzt werden können. Das Stadionerlebnis macht ja, ohne Gegner macht Fußball keinen Sinn. Und ein Stadionerlebnis sollte nicht nur bei Union, schön und sicher und angenehm sein, sondern überall möglichst.
Es sind im Prinzip drei Säulen. Also du hast ein mobiles Care-Team. Das sind offensichtlich, haben diejenigen, man erkennt sie optisch an der grünen Weste mit der Aufschrift Care-Team und sind entsprechend geschult, dass sie auch schnell reagieren können. Das ist an einem Spieltag, sieht man diejenigen. Dann gibt es offensichtlich einen zentralen Ansprechpartner für die Fans im Club. Und es gibt eben auch ein Meldesystem und direkt eine Hotline, also eine Nummer, wo jeder zeitnah eben sowas auch äußern kann und melden kann. Das sind so im Wesentlichen die drei Säulen, richtig? Ja. Und das ist schon, letztendlich beeindruckend toll. Das habe ich natürlich nicht gesehen, dass das letztendlich auf eine Anregung von euch, von dem Fanclub kommt. Das wird vielleicht den einen oder anderen dann eben auch überraschen und sagt, Mensch, du hast ja auch gesagt, das ist kein Verein, sondern eigentlich eine Firma und wir haben da eigentlich ein anderes Bild so von Firmen. Da müsste man eben die typisch belgische Geschichte, das ist schon immer so etc. etc. Aber das würde alles zu weit führen. Aber das ist ja schön, dass man da eben im Fanclub hier was bewegen kann und damit eben Sicherheit auch für viele schafft, beziehungsweise für alle eine Möglichkeit hat, wenn ihnen was auffällt, dann sofort zu reagieren. Justus, gibt es etwas ganz Wichtiges, was wir aus Sommerpause, Saisonauftakt vergessen haben?
Ich bin der Meinung, dass wir alles Wichtige genug Unfug gemacht hatten heute. Alles Wichtige besprochen haben. Mir fällt auch nichts weiter ein. Ich habe nichts weiter irgendwo aufgeschrieben. Insofern bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank wieder, Danny. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Oh Gott. Man würde Dank sagen, verhaspelt. Das ist peinlich. Vielen Dank, lieber Danny. Vielen Dank, liebe Zuhörenden. Danke für euer Interesse. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, uns zuzuhören. Auf Anregungen und Kritik freuen wir uns natürlich. Kommt gerne vorbei, kontaktiert uns, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wie man Union mal erleben kann, wenn euch das inspiriert hat. Ja, und ansonsten habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Hast du noch was, Danny?
Ja, und wir packen alle Kontaktmöglichkeiten nochmal, weil das so ein bisschen verwirrend ist, wo kommt jetzt dieser Podcast, wo kommt diese Episode, alle Kontaktmöglichkeiten, wo man uns Instagram, Justus auch auf X etc., das packen wir alles in die Sendungsnotizen. Justus darf jetzt erstmal eine Stunde damit beschäftigt sein, alle Links, die er gesagt hat, die man findet, alle auch aufzuführen, das packen wir alles dort rein und dann könnt ihr uns auch direkt kontaktieren, was euch nicht so gefallen hat, was euch gefallen hat oder auch wenn ihr sagt, ich habe hier auch eine Geschichte und würde gerne mal mit dem Podcast mitmachen. Dann machen wir das gern. Wann die nächste Episode ist, das können wir heute noch nicht sagen. Das kann recht kurzfristig passieren, wenn eben irgendwas Besonderes passiert und wir sagen, darüber sollten wir mal reden. Oder eben auf jeden Fall in diesem Jahr werden wir beide nochmal über diesen fantastischen Verein reden. Dann also Justus, dir vielen Dank und bis demnächst in Brüssel.
Ja, danke lieber Danny. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.